Autors Michael Schmidt-Salomon gewidmet ist. Das Buch, im letzten Jahr erschienen, liegt inzwischen in der vierten Auflage vor und es ist nicht das erste dieses Autors, mit dem er Furore gemacht hat. Dazu später. Das Buch klingt schon im Titel an Friedrich Nietzsches aufklärerisches Werk aus dem 19. Jahrhundert an und wie auch ihm geht es dem Autor um eine Umwertung nicht aller Werte, sondern zumindest von zwei liebgewordenen Illusionen. Eine neue Leichtigkeit des Seins gelte es zu erreichen, so Schmidt-Salomon. Dazu hält er im ersten Teil des Buches gleich zwei wortwörtlich Enttäuschungen für den Leser bereit. Er schlägt vor, Abschied zu nehmen von einem archaischen, religiös verankerten Begriffspaar Gut und Böse, das als Handlungsanweisung eine gravierende, gewaltige Blutspur durch die menschliche Geschichte gezogen habe. Beginnend bei Adam und Eva, über die Religionskriege der Neuzeit bis hin zu Auschwitz und Abu Ghraib. In einem zweiten Schritt negiert der Autor in Anlehnung an die zeitgenössische Hirnforschung auch die Möglichkeit einer menschlichen Freiheit des Willens. Daran knüpfen sich interessante Fragen. Welche Konsequenzen hat dies für die Rechtsprechung? Welche Perspektiven, aber auch Chancen für das Individuum tun sich auf, wenn es einmal befreit ist von aller Schuld? Wie nun der Abschied von Gut und Böse sowie von der Willensfreiheit des Menschen diesen säkularer, freier und lebensfreundlicher zu machen vermag, führt Schmidt-Salomon im zweiten Teil des Buches aus. Ich darf Ihnen den Autor ganz kurz vorstellen. Er ist freischaffender Philosoph und Schriftsteller, Musiker und Sozialwissenschaftler. Er ist Mitbegründer der im Jahre 2004 gegründeten Giordano Bruno Stiftung und auch deren Vorstandssprecher. Im Auftrag dieser Stiftung veröffentlichte er das Manifest des evolutionären Humanismus, das sich zum Ziel setzt, das Welt- und Menschenbild auf der Grundlage neuer aktueller Erkenntnisse zu revidieren, mit dem Schwergewicht einer säkularen, religionskritischen Perspektive. Michael Schmidt-Salomon hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, ich nenne hier nur zwei, außer dem, das Sie hier sehen können. Im Jahre 2007, Auf dem Weg zur Einheit des Wissens, sowie das Kinderbilderbuch, auch für Erwachsene geeignet, Wo bitte geht's zu Gott, fragte das kleine Ferkel, ein Buch für alle, die sich nichts vormachen lassen. Dieses Buch brachte dem Autor den Vorwurf des Antisemitismus und auch der Verächtlichmachung der Religionen ein, aber auch Tausende von begeisterten Lesern, die das Recht der freien Meinungsäußerung höher einschätzen als die Empfindlichkeiten von Kirchenvertretern. Noch ganz kurz zum Ablauf des heutigen Abends. Herr Schmidt-Salomon wird zuerst circa eine Stunde referieren. Wir machen dann eine kurze Pause, 15, 20 Minuten. Sie haben die Möglichkeit, seine Bücher zu inspizieren, sich draußen zu laben, auch im Anschluss dann an die Diskussion die Möglichkeit, die Bücher signieren zu lassen und werden dann nach dieser Pause einsteigen in die Diskussion. Sie haben die Möglichkeit, selber Fragen zu stellen und auch Ihre Meinung zu den Thesen des Autors und zu seinen Büchern hier anzubringen. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Kommen und wünsche Ihnen einen spannenden und interessanten Abend. Vielen Dank.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst einmal herzlichen Dank für die freundliche Einladung hierhin. Ich habe sehr gute Erinnerungen an den Vorarlberg. Ich war mal in Lech auf diesem Philosophikum, habe da einen Vortrag gehalten und war wirklich begeistert, wie intensiv sich die Menschen hier offensichtlich mit diesen Themen auseinandersetzen. Ich freue mich sehr, Ihnen heute mein Buch Jenseits von Gut und Böse, warum wir ohne Moral die besseren Menschen sind, vorstellen zu dürfen. Damit Sie einen Eindruck von dem Buch gewinnen können, werde ich nicht nur einzelne Passagen aus diesem Buch vortragen, sondern auch versuchen, Ihnen die logische Struktur, also den argumentativen Aufbau dieses Buchs zu vermitteln. Einsteigen möchte ich mit einer gekürzten Lesung aus der Einleitung, die zumindest ansatzweise zeigt, um welche Themen es in dem Buch geht. Das Böse ist eine Wahnidee, die zwar in unseren Köpfen herumspukt, für die wir in der Realität jedoch keine Entsprechung finden. Je genauer wir hinschauen, desto klarer erkennen wir, gute und böse Menschen gibt es ebenso wenig wie gute und böse Katzen, Elefanten, Regenwürmer oder Delfine. Als ich diese zugespitzte These vor etwa einem Jahrzehnt auf einer philosophischen Tagung vortrug, blickte ich in einigermaßen verstörte Gesichter. Von Gott und Teufel hatte sich das philosophisch gebildete Publikum, vor dem ich referierte, zwar weitgehend verabschiedet, doch an der Unterscheidung von Gut und Böse meinte es unbedingt festhalten zu müssen. Und so stießen meine Argumente gegen das moralische Schuldprinzip auf hartnäckigen Widerstand, vor allem als ich ausführte, dass sich auch Hitler und Stalin nicht aus freiem Willen für das Böse entschieden hatten. Dass die beiden Diktatoren immerhin die Hauptverantwortlichen für die Abschlachtung von Millionen von Menschen letztlich nur das tun konnten, was sie tragischerweise aufgrund ihrer jeweiligen Lebenserfahrungen tun mussten, war ein geradezu ungeheuerlicher Gedanke, den die meisten Zuhörer voller Entrüstung von sich wiesen. Wo kämen wir auch hin, wenn derartige Bestien moralisch entschuldigt würden? Reaktionen wie diese sind verständlich, denn unsere Gehirne wurden über Jahrhunderte hinweg auf der Basis von Schuld und Sühne und Gut und Böse programmiert. Dass man die Welt auch auf eine völlig andere Weise wahrnehmen könnte, kommt vielen Menschen gar nicht erst in den Sinn. Deshalb setze ich derjenige, der den Versuch unternimmt, diese Denkmuster in Frage zu stellen, der Gefahr aus, grob missverstanden zu werden. Nur zu leicht kann man ihm unterstellen, dass er die Gräueltaten Hitlers oder anderer Diktaturen legitimieren wolle. So war es nach meinem Vortrag vor ungefähr 10 Jahren und ich befürchte, dass derartige Fehlinterpretationen auch die Aufnahme des vorliegenden Buches begleiten werden. Dass ich trotz dieser Gefahr abermals den Versuch wage, eine menschenfreundliche Philosophie jenseits von Gut und Böse zu skizzieren, mag man als Ausdruck von Dickköpfigkeit interpretieren. Doch im Laufe der Jahre ist in mir die Überzeugung gewachsen, dass ein konsequenter Abschied vom moralischen Dreigestirn Schuld, Sühne, Strafe das Beste wäre, was uns passieren könnte. Friedrich Nietzsche sah in diesem Abschied sogar den Fortschritt aller Fortschritte. Obgleich der Philosoph mit dem Hammer durchaus zu Übertreibungen neigte, mit dieser Einschätzung traf er voll ins Schwarze. In der Tat würde sich unser Verhältnis zur Welt in dramatischer Weise verändern, wenn wir unsere altbackenen Moralvorstellungen endlich aufgeben könnten. Denn diese Vorstellungen haben uns summa summarum krank, kritikunfähig, selbstsüchtig und dumm gemacht. Verlieren würden wir durch den Abschied von Gut und Böse nichts, worauf wir nicht gut und gerne verzichten könnten. Denn das traditionelle Gut- und Böse-Schema hat uns im Kampf um eine humane Gesellschaft keineswegs geholfen. Im Gegenteil, hinter der moralischen Maske lautet immer schon der blinde Instinkt der Rache. Die Belegung des Fremden, des Abweichlers, des Gegners mit dem Signum des Bösen erlaubte erst jene Eskalation von Gewalt, die sich wie ein blutroter Faden durch die Geschichte der Menschheit zieht. Ein Abschied von diesem archaischen Denkmuster würde uns nicht nur in ethischer Hinsicht stärken, er würde uns auch zu einer entspannteren Weltsicht verhelfen. Dieser Perspektivenwechsel würde unser Verhältnis zu uns selbst und zu unseren Mitmenschen entkrampfen. Ja, er hätte durchaus auch eine spirituelle Dimension, denn was Gläubige Tag aus, Tag ein in ihren Gebeten erflehen, die Erlösung von dem Bösen, liefert uns eine humanistische, rational-wissenschaftliche Weltsicht gewissermaßen frei Haus. Zu dieser Erlösung bedarf es nämlich keiner göttlichen Gnade, keines wie auch immer gearteten Beistands von oben, sondern lediglich einer kritischen Überprüfung unserer Annahmen über die Welt. Sie sind skeptisch? Gut so. Würde ich einen Text lesen, der derartige Welterlösungsformeln enthielte, würden auch bei mir sofort sämtliche Alarmsirenen ertönen. Aber ich darf Sie beruhigen. Ich habe ganz gewiss nicht vor, eine neue Religion zu begründen. Als kritisch-rationaler Philosoph liegt es mir fern, Versprechungen zu machen, die nicht in irgendeiner Form überprüfbar wären. Und so werde ich Ihnen auch ganz bestimmt nicht vorgaukeln, dass Sie bloß diese oder jene Weisheit berücksichtigen müssten und schon werden auf einen Schlag sämtliche Probleme der menschlichen Existenz gelöst. Die in Aussicht gestellte Erlösung von dem Bösen meint deshalb auch keineswegs die Erlösung von allen Übeln. Selbstverständlich werden wir auch nach dem philosophischen Abschied von Gut und Böse nicht das Paradies auf Erden finden. Leid, Schmerz und Tod bleiben unsere ständigen Begleiter. Allerdings können wir sehr wohl lernen, mit diesen Widrigkeiten des Lebens etwas vernünftiger, etwas gelassener, etwas humorvoller umzugehen. Paradoxerweise sind es gerade die von vielen als kränkend empfundenen Ergebnisse der modernen Naturwissenschaften, die uns bei der Bewältigung dieser Aufgabe helfen können. Ich bin überzeugt, nicht zuletzt aufgrund eigener Erfahrung. Wenn wir die Kraft der Wissenschaft nutzen, um den illusionären Ballast über Bord zu werfen, mit dem wir gewöhnlich durch die Stürme und Flauten des Lebens schippern, so verhilft uns dies zu einer alternativen, heiter gelassenen Lebenseinstellung, zu einer neuen Leichtigkeit des Seins. Geben wir Adam und Eva also eine zweite Chance. Als sie das erste Mal die Früchte vom Baum der Erkenntnis pflückten, waren diese Erkenntnisfrüchte bedauerlicherweise noch höchst unreif. Jedenfalls hat sich das Versprechen der Schlange, wir würden durch die Erkenntnis von Gut und Böse zu Göttern, nicht erfüllt. Im Gegenteil, diese vermeintliche Erkenntnis hat unseren Denkhorizont weiter verengt und hasserfüllte Rachefeldzüge gegen das vermeintlich Böse heraufbeschworen. Es ist an der Zeit, die geheimnisvollen Früchte vom Baum der Erkenntnis neu zu ernten. Sie sind nämlich erst in jüngster Vergangenheit, Jahrtausende nach der Entstehung der biblischen Mär, reif geworden. Diese Reife zeigt sich nicht zuletzt darin, dass heute mit ihrem Verzehr keine unhaltbaren Versprechungen mehr verbunden sind. Klar ist, die Erkenntnis der Nichtigkeit von Gut und Böse wird uns ganz sicher nicht zu Göttern machen. Vielleicht aber doch, und das ist sicherlich alle Erntebemühungen wert, zu etwas freundlicheren, kreativeren, humorvolleren Menschen. Soweit der Auszug aus der Einleitung des Buchs. Das Buch ist in zwei Teile untergliedert. Im ersten Teil, die neuen Früchte der Erkenntnis, lege ich dar, welche Fakten und Überlegungen für einen Abschied von Gut und Böse sowie einen Abschied von der Willensfreiheit sprechen. Außerdem kläre ich darüber auf, dass ein solcher Abschied weder auf einen fatalistischen Schicksalsglauben noch auf ein Beliebigkeitsdenken hinausläuft. Jenseits von Gut und Böse ist, wie ich zeige, eben nicht alles Schicksal oder alles beliebig. Im zweiten Teil, die neue Leichtigkeit des Seins, versuche ich dann zu ergründen, welche Konsequenzen der Genuss dieser Erkenntnisfrüchte für uns haben könnte. Und zwar auf der Ebene des Individuums, auf der Ebene der zwischenmenschlichen Beziehungen sowie auf gesellschaftlicher Ebene. Soweit der Überblick, zwei Teile und insgesamt 7 Kapitel. Nun ein kleiner Schnelldurchlauf durch das Buch. Das erste Kapitel, Abschied von Gut und Böse, ist das mit Abstand längste des Buchs. Es hat ungefähr 100 Seiten und deshalb ist es gleich in 9 Unterkapitel untergliedert. Der erste Abschnitt trägt den Titel Harry Potter und die Achse des Bösen. Hier sieht man gewissermaßen eine Mutante, die Axel des Bösen aus dem Düsseldorfer Karneval. In diesem Abschnitt zeige ich auf, dass das apokalyptische Denken die Idee einer Entscheidungsschlacht zwischen Gut und Böse in unserer Zeit sowohl auf kultureller als auch auf politischer Ebene eine höchst gefährliche Renaissance erfahren hat. Und dabei verweise ich unter anderem darauf, dass es sehr interessante Parallelen gibt zwischen Lord Voldemort aus Harry Potter, Darth Vader aus Star Wars und eben dieser Achse des Bösen, die George W. Bush einst erfand, um die Welt auf den Kreuzzug gegen den Terror einzustimmen. Doch was ist das Böse? Antworten darauf gibt es im Abschnitt Die Mächte der Finsternis. Der Abschnitt beginnt mit der Schilderung des Amoklaufs eines zuvor völlig unauffälligen Jugendlichen, der scheinbar aus heiterem Himmel ein Ehepaar aus der Nachbarschaft blutig niedermetzelte. Anhand der Reaktion auf diesen Fall analysiere ich die gängige Unterscheidung zwischen natürlichen und moralischen Übeln. Letztere bedeuten das Böse. Diese Unterscheidung beruht unter anderem auf dem Mythos, dass das Böse erst mit der Menschwerdung in die Natur eingetreten ist, während Tiere angeblich Verhaltensweisen wie Raub, Betrug, Vergewaltigung etc. angeblich nicht zeigen. Dieser Mythos wird im folgenden Unterkapitel Der Krieg der Schimpansen entzaubert. Das Kapitel beginnt mit der Schilderung des Ausrottungsfeldzugs, den die Schimpansen der Kasaleka-Gruppe vor einigen Jahren gegen die benachbarten Kahama-Schimpansen durchführten. Kein einziges Männchen dieser Kahama-Gruppe hat diesen grausigen Feldzug, diesen Krieg überlebt. Weitere verblüffende, amüsante bis schockierende Beispiele aus der Tierwelt zeigen, dass die einst von Konrad Lorenz vorgenommene Trennung zwischen dem sogenannten Bösen in der Natur und dem wirklich Bösen beim Menschen absurd ist. Grausame Verhaltensweisen beim Menschen haben in Wirklichkeit die gleichen Ursachen wie verstörende Verhaltensweisen bei anderen Tieren. Sie beruhen eben nicht auf dem ominösen Bösen, sondern auf einem sehr profanen Prinzip, auf dem wir Menschen oder dem wir Menschen ebenso unterliegen wie alle anderen Spezies auch, nämlich dem Prinzip Eigennutz. Dieses Prinzip Eigennutz wird dann im folgenden Unterkapitel erläutert. Dabei zeige ich auf, dass diese Metapher des egoistischen Gens, das Richard Dawkins gebraucht hat, dass diese Metapher sehr missverständlich ist. Man muss also genau hinschauen, was er eigentlich damit meint. Denn selbstverständlich treffen wir Eigennutz auf der Ebene der Gene gar nicht an, sondern bloß auf der Ebene der Lebewesen, die durch Gene geschaffen werden. Nur Lebewesen haben Wohl- und Wehe-Empfindungen, kennen Lust und Schmerz, kennen Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen. Die vier Basen der DNA, Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin, die verdoppeln sich, ohne dass dahinter irgendeine Form von Interesse stehen würde. Dennoch sind die Wohl- und Wehe-Empfindungen dieser eigennützigen Organismen sehr eng mit dem Kopiererfolg spezifischer Gene verkoppelt. Genkonstellationen etwa, die unerträgliche Schmerzen beim Sex erzeugen, hatten keine Chance, sich durchzusetzen, aus naheliegenden Gründen. Und so werden wir glücklicherweise mit ganz anderen Gefühlen belohnt, wenn wir uns am genetischen Wettbewerb um den Fortpflanzungserfolg beteiligen. Das weiß jeder von uns. Im nächsten Kapitel vom Nutzen des Altruismus versuche ich ein weiteres Missverständnis aus dem Weg zu räumen, nämlich die Vorstellung, dass Eigennutz notwendigerweise im Gegensatz zu hilfsbereiten Verhalten stehen müsse. Zwar sind wir uns alle selbst am nächsten, aber das heißt nicht, keineswegs, dass uns die anderen nicht doch sehr, sehr nahe kommen können. Im Extremfall setzen wir sogar unser eigenes Leben aufs Spiel, um anderen helfen zu können. Am Beispiel Oskar Schindlers lege ich dar, dass wir Menschen, wenn wir Mitleid empfinden mit anderen, ein sehr eigennütziges Interesse daran entwickeln, das Leid der anderen zu lindern. Wir spüren den Schmerz der anderen, dafür haben wir Spiegelneuronen im Kopf. Der Helfer hilft also in erster Linie sich selbst, indem er anderen hilft. Es gibt also so etwas wie einen empathischen, einen mitfühlenden Eigennutz. Leider aber wird dieser empathische, mitfühlende Eigennutz begrenzt durch den sogenannten Dualismus der Ethik, den ich dann in dem nachfolgenden Abschnitt »Die Hölle sind die anderen« analysiere. Am Beispiel Osama bin Ladens zeige ich auf, dass Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Großzügigkeit gegenüber dem Nächsten und über all das verfügt bin Laden zweifellos. Keineswegs im Widerspruch zu erbarmungsloser Grausamkeit gegenüber dem Fernsten stehen muss. Beides geht vielmehr Hand in Hand. Getreu der Maxime, und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein. Warum das so ist, das wird dann erklärt im folgenden Abschnitt, der sich mit den Besonderheiten auch der kulturellen Evolution beschäftigt. Hier wird nicht nur dargelegt, warum sich die menschlichen Kulturen heute so deutlich von Schimpansenkulturen unterscheiden, sondern auch, warum sich die Idee des Bösen in unserer Kulturevolution so erfolgreich durchsetzen konnte. Und das hatte fürchterliche Konsequenzen. Ein Beispiel dafür zeige ich im nächsten Unterkapitel auf: der Nationalsozialismus und das Böse. Dieser Abschnitt verfolgt die kulturelle Evolution der verheerenden Idee, dass sich im Juden angeblich das Böse verkörpere. Nachgezeichnet wird hier eine Entwicklung von antijüdischen Aussagen in der Bibel, Neuen Testament natürlich, über die mittelalterlichen Ritualmordlegenden, die neuzeitliche Fälschung der sogenannten Protokolle der Weisen von Zion bis hin zu den wahrhaft unglaublichen Verschwörungstheorien, denen Hitler, Streicher und Co. unterlagen. Es wird gezeigt, dass die meisten SS-Männer gar nicht das psychische Rüstzeug besessen hätten, um ihrem mörderischen Handwerk nachzugehen, wenn die Nazi-Propaganda, die Idee des Bösen, nicht immer wieder in dramatischen Variationen durchgespielt hätte. Das Fazit des Kapitels lautet: aus Auschwitz lernen heißt, auf die Idee des Bösen zu verzichten. Oder anders formuliert, wir sollten begreifen, dass Auschwitz nicht der Inbegriff des Bösen war, sondern dass vielmehr der Begriff des Bösen zu Auschwitz führte. Wenn wir Auschwitz und Hitler und Co. dämonisieren, benutzen wir einen Teil der Ideen, die zu Auschwitz geführt haben. Und das macht die ganze Sache so gefährlich. Im darauf folgenden 9. Kapitel mache ich eine erste Zwischenbilanz, wobei ich Hannah Arendts Wort von der Banalität des Bösen aufgreife und radikalisiere. Sie hat das ja damals anhand des Eichmann-Prozesses in Jerusalem geprägt, diesen Begriff der Banalität des Bösen. Ich zeige auf, dass Adolf Eichmann schon allein deshalb keine teuflisch-dämonische Tiefe besitzen konnte, weil es derartige Tiefen nicht gibt. Denn das Böse ist bloß eine Fiktion. Mächte der Finsternis haben niemals und nirgendwo existiert, es sei denn als geistige Viren in unseren Köpfen. Gut und Böse sind banale, völlig substanzlose Begriffe. Doch ihre Wirkungen sind leider alles andere als banal. Denn sie dienten bis heute immer wieder dazu, Menschengruppen gegeneinander aufzuhetzen. Soweit zum ersten und längsten Kapitel des Buchs. Es folgt nun das zweite Kapitel, das sich mit dem Abschied von der Willensfreiheit beschäftigt. Ich möchte daraus auch nun eine kurze Passage lesen, die aus dem ersten Unterkapitel dieses zweiten Kapitels stammt, einem Kapitel mit der Überschrift »Das Gehirn und sein Ich«. Es war ein Albtraum, für John nicht weniger als für seine Familie. Der treu sorgende Familienvater wandelte sich mehr und mehr zu einem gefährlichen Pädophilen. John wusste, dass das, was er tat, nicht in Ordnung war, aber er hatte es einfach nicht unter Kontrolle. John begann Kinderpornos zu sammeln und irgendwann näherte er sich seiner vorpubertären Stieftochter in eindeutiger Weise, worauf seine Frau ihn anzeigte. John wurde per richterlichem Beschluss aus dem Haushalt entfernt und wegen sexueller Belästigung von Kindern verurteilt. Am Vorabend des Tags, an dem er seine Haftstrafe antreten sollte, bekam er heftige Kopfschmerzen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort äußerte er Selbstmordgedanken und die Sorge, er könnte seine Vermieterin vergewaltigen. Als Gleichgewichtsprobleme hinzukamen, entschieden sich die Ärzte endlich zu einer neurologischen Untersuchung. Klarheit schaffte schließlich ein Bild des Magnetresonanztomographen. In Johns Kopf breitete sich ein Tumor aus, der sich vom Stirnhirn hinter den Augen bis hin zum Scheitel erstreckte. Der Patient wurde operiert, nahm erfolgreich an einem Programm der anonymen Alkoholiker und Sexsüchtigen teil. Gutachter bescheinigten ihm daraufhin, dass er keine Gefahr mehr für seine Tochter darstelle, und so wurde er 7 Monate nach seiner Operation zu seiner Familie nach Hause entlassen. Doch damit war das Drama für John und seine Familie noch immer nicht ausgestanden. Im Oktober 2001 begann John erneut, heimlich Pornoheftchen zu sammeln. Auch der Kopfschmerz kehrte zurück. Im MRT zeigte sich, dass die Geschwulst abermals gewachsen war. John wurde erneut operiert und diesmal konnte sein Albtraum, der auch der seiner Frau und seiner Stieftochter war, endlich gestoppt werden. Johns Geschichte ist nur eine unter vielen. Die Wissenschaft hat eine Fülle von Fällen gesammelt, die den engen Zusammenhang zwischen Hirn- und Verhaltensanomalien aufzeigen. So kam eine amerikanische Metastudie, die 17 Einzeluntersuchungen mit über 600 auffälligen und knapp 400 Kontrollpersonen auswertete, zu dem Ergebnis, dass Psychopathen, Straftäter, gewaltbereite Menschen ausnahmslos Veränderungen in bestimmten Hirnregionen aufwiesen, vor allem in Teilen des Stirnhirns und des Schläfenlappens. Die moderne Hirnforschung zeichnet ein Bild vom Menschen, das unserer Intuition zuwiderläuft. So meinen wir, über unser Gehirn ähnlich verfügen zu können wie über andere Körperteile. Wir sagen etwa, schalt doch mal dein Hirn ein, wenn jemand offensichtlichen Unsinn daherredet. Bei genauerer Betrachtung beruhen derartige Redewendungen jedoch auf einer kolossalen Verdrehung der Tatsachen. Denn es ist keineswegs so, dass das Gehirn in irgendeiner Weise abhängig wäre vom Ich. Es ist umgekehrt. Das Ich ist eine Konstruktionsleistung des Gehirns. Das, was uns als Personen auszeichnet, was wir denken, wie wir empfinden, was wir lieben und verachten, was uns erfreut und abschreckt, was wir können und was uns beim besten Willen nicht gelingt. All das ist bestimmt von neuronalen Prozessen, die unter unserer Schädeldecke ablaufen, ohne dass wir dies wahrzunehmen vermögen. Den alten Dualismus zwischen Körper und Geist bzw. Leib und Seele, der die abendländische Geschichte so stark prägte, hat die Hirnforschung bereits jetzt überwunden. Die Belege sprechen eindeutig dafür, dass es keinen über den körperlichen Prozessen schwebenden Geist gibt. Wir müssen uns daher wohl oder übel damit abfinden, dass Gedanken, für die es keine Hirnschaltmuster gibt, nicht gedacht und Emotionen, die neuronal nicht abgedeckt sind, nicht empfunden werden können. Entzündet hat sich die bis heute anhaltende Debatte über die Hirnforschung vor allem an der Frage der Willensfreiheit des Menschen, einem altehrwürdigen Thema der Philosophie. Renommierte Forscher wie Wolf Singer, Gerhard Roth, Hans Markowitsch und Wolfgang Prinz schockierten die Öffentlichkeit mit Stellungnahmen, in denen sie die Vorstellung des freien Willens ohne Umschweife als Fiktion entwarfen. Die grundlegende Funktion des Bewusstseins sei es nicht, das Verhalten zu steuern, wie man gewöhnlich annehme, es habe vielmehr die Aufgabe, dem Ich und seiner Umgebung einleuchtende Begründungen dafür zu liefern, warum es sich so und nicht anders verhalte bzw. verhalten habe. Eine solche Sichtweise hat natürlich Konsequenzen für die Beurteilung menschlicher Verhaltensweisen. Insbesondere scheint der üblichen Differenzierung zwischen willensfreien und damit schuldfähigen und nicht willensfreien, also schuldunfähigen Personen, wie sie etwa vor Gericht vorgenommen wird, die Grundlage entzogen zu sein. Denn auch vermeintlich geistig gesunde Personen können, so die empirisch belegte Perspektive der Hirnforscher, schlichtweg nicht anders handeln, als sie de facto handeln müssen. Für materielle Körper oberhalb der Quantenebene gilt notwendigerweise, dass identische Ursachen durch identische Folgen, auch identische Folgen nach sich ziehen müssen. Wie also könnte sich eine natürliche Person X zum Zeitpunkt Y unter den just zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Bedingungen anders verhalten, als sie sich verhält? Ein Mensch, der unter exakt gleichen Bedingungen, also identischen äußeren Reizen und inneren Verarbeitungsmustern, sowohl Handlung A wie Handlung B durchführen könnte, wäre ein größerer Magier als alle David Copperfields der Erde zusammengenommen. Der Strafrechtler Eduard Kohlrausch fasste diesen Sachverhalt bereits vor einem Jahrhundert in die klassischen Worte, Zitat: Ein Mensch, der unter eindeutig gegebenen äußeren und inneren Umständen genauso gut so wie anders handeln könnte, der gehört nicht in ein Zuchthaus, auch nicht in eine Irrenanstalt, sondern in einen Glaskasten, auf das ihn jeder Anstaune als die abnormste und unbegreiflichste Bildung, die ein Menschenauge bisher geschaut hat. Soweit dieser Auszug aus dem ersten Abschnitt des zweiten Kapitels. Es handelt von dem sogenannten Prinzip der alternativen Möglichkeiten, also der Vorstellung, dass Menschen unter exakt gleichen Bedingungen sich so und auch anders verhalten können. Wenn diese Vorstellung falsch ist, wenn wir eben uns zu einem bestimmten Zeitpunkt, später sieht es anders aus, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht anders verhalten können, als wir es aufgrund unserer Prägungen, unserer Erfahrungen tun müssen, so heißt dies, dass wir Abschied nehmen müssen von dieser klassischen Idee der Willensfreiheit. Das erschreckt oder schreckt viele Menschen, aber es ist bei genauer Betrachtung keineswegs so schlimm, wie es im ersten Moment erscheinen mag. Warum? Weil der Abschied von der Willensfreiheit unsere Vorstellung von Freiheit, unsere Freiheitswünsche im Grunde gar nicht betrifft. Denn die Freiheit, die wir meinen, wenn wir diesen Begriff benutzen, diesen Begriff Freiheit, in dem uns so viel liegt, die Freiheit, die wir meinen, ist stets eine Freiheit des Tuns, das heißt eine Handlungsfreiheit, keine Willensfreiheit. Frei sein, das bedeutet für uns, tun zu können, was man will. Es bedeutet nicht, zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas anderes wollen zu können, als das, was man will. Das ist entscheidend, dass dieser Unterschied klar ist. Freiheit bedeutet, tun zu können, was man will. Es bedeutet nicht, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas anderes wollen will oder wollen muss als das, was ich will. Die Freiheit, um die es uns geht, umfasst zwei Dimensionen: äußere und innere Handlungsfreiheit. Wir sind frei, wenn uns weder äußere Zwänge, etwa diktatorische Maßnahmen, wenn wir Stubenarrest bekamen in der Kindheit, noch innere Zwänge, beispielsweise irrationale Ängste, davon abhalten, unseren Willen in die Tat umzusetzen. Fallen innere und äußere Handlungsfreiheit zusammen, dann können wir tun, was wir wollen. Wir sind frei im wahrsten Sinne des Wortes. Mehr als diese Freiheit brauchen wir nicht und haben wir auch nicht zu verlangen oder zu erwarten in diesem Universum. Was daran vielleicht ein bisschen originell ist dieser Begriff der inneren Handlungsfreiheit, und den erläutere ich dann im nächsten Abschnitt. Jacqueline, Elliot und Mr. Spock. Ich erläutere es anhand von dem Schicksal von Personen, die unter Phobien, also irrationalen Ängsten leiden, beispielsweise einer Spinnenphobie, einer Mäusephobie und so anderem. Außerdem wird in diesem Kapitel gezeigt, dass unsere Entscheidungen wesentlich von Emotionen, von Gefühlen abhängig sind. Also wir überschätzen den Verstand, die Vernunft, den kognitiven Apparat. Und wenn menschliche Entscheidungen so abhängig sind von Gefühlen, dann bedeutet das, dass der berühmte gefühllose Mr. Spock, den Sie hier sehen, vom Raumschiff Enterprise, wohl eher ein Kandidat für die Psychiatrie wäre als ein Anwärter auf eine glanzvolle Karriere in der intergalaktischen Sternflotte. Im nächsten Kapitel, die Gedanken sind frei, geht es dann philosophisch doch etwas ans Eingemachte. Ich lege dar, inwieweit wir unser Verhalten bewusst steuern können, auch wenn wir nicht ursachenfrei agieren, können wir dennoch unser Verhalten steuern und welche Funktion dabei jenes virtuelle Ich hat, das von unserem Gehirn konstruiert wird, damit wir uns in dieser komplexen Welt halbwegs zurechtfinden können. Darüber hinaus wird in diesem Unterkapitel auch erläutert, was Gründe sind. Gründe sind wichtig für unser Verhalten, aber Gründe sind unter bestimmten Voraussetzungen eben auch materielle Ursachen. Und nur wenn Gründe materielle Ursachen sind, dann können sie Verhalten steuern. Im letzten Abschnitt des zweiten Kapitels, die Furcht vor der Freiheit, wird das Problem der Willensfreiheit noch einmal angewandt und zugespitzt, indem ich es auf den Fall Eichmann anwende. Und auch daraus möchte ich noch mal eine kurze Passage vortragen, weil es zeigt, dass es hier doch sehr vermintes Gebiet ist, über das ich schreibe. Das ist sicherlich eine sehr vermimte Passage in dem Buch. Adolf Eichmann gelang es sowohl vor Gericht als auch in seinen autobiografischen Texten, das Kunststück, einerseits die objektive Schuld des Nazi-Regimes herauszustellen, so bezeichnete er die Ermordung der Juden als das kapitalste Verbrechen in der Menschheitsgeschichte, andererseits aber als Individuum jegliche subjektive Schuld abzustreiten. Und dies, obgleich er seine Beteiligung an den nationalsozialistischen Verbrechen keineswegs leugnete. Originalton Eichmann. Zitat. Ich bedauere und verurteile die von der damaligen deutschen Staatsführung angeordnete Vernichtungstätigkeit gegen die Juden. Ich selbst aber vermochte auch nicht, über meinen eigenen Schatten zu springen. Ich war lediglich ein Werkzeug in der Hand stärkerer Kräfte und eines unerfindlichen Schicksals. Es war gerade diese Doppelbödigkeit der Argumentation, die bei den Beobachtern des Eichmann-Prozesses sowie den Lesern der Eichmann-Memoiren die größte Empörung auslöste. Die mangelnde Schuldeinsicht Eichmanns wirkte wie eine nachträgliche Verhöhnung der Opfer. Wie auch könnte man es zulassen, dass sich ein maßgeblicher Beteiligter des Völkermords so einfach aus der Verantwortung stiehlt? Vor dem Hintergrund der hier entwickelten Beweisführung stellt sich in diesem Zusammenhang allerdings eine bange Frage. Könnte es sein, dass Eichmann recht hatte? Schließlich sollte für ihn ja das Gleiche gelten, was für uns alle gilt. Natürlich verfügte auch Eichmann nicht über einen über dem Körper schwebenden Geist, sondern bloß über ein neuronal verankertes, virtuelles Selbst, das sich notwendigerweise so und nicht anders aus einem komplexen Netzwerk von Ursachenfaktoren heraus entwickelte. Also konnte auch Eichmann nur das wollen, was er aufgrund seiner spezifischen Lebenserfahrungen wollen musste. Als er seine verheerenden Entscheidungen traf, setzte er um, was sein Gehirn auf der Basis der ihm vorliegenden Informationen als sinnvoll erachtete. Alternative Möglichkeiten standen ihm in exakt diesen Momenten unter exakt diesen Bestimmungsfaktoren ebenso wenig zur Verfügung wie jedem anderen Individuum, das solchen Determinanten unterworfen wäre. Die rhetorische Frage, die Eichmann in seiner Biografie Götzen stellte, ist also durchaus ernst zu nehmen. Zitat: Im Nachhinein ist es für Dritte immer leicht reden. Aber was hätten sie selbst in einer solchen Lage getan? Dunkle Wolken tun sich damit vor unserem Denkhorizont auf. Denn was ist aus diesen Erkenntnissen zu folgern? Wenn Eichmann sich nicht anders verhalten konnte, als er sich de facto verhielt, bedeutet dies auch, dass er unschuldig war und von daher nicht hätte verurteilt werden dürfen? Müssen wir uns nach dem Abschied von der Willensfreiheit etwa damit abfinden, dass Schuld und Verantwortung ähnlich substanzlose Begriffe sind wie Gut und Böse? Das sind nicht die einzigen schwerwiegenden Fragen, die sich aus der Suspendierung der Willensfreiheit ergeben. Zu fragen ist etwa, ob wir, wenn wir Willensfreiheit bestreiten, nicht auch dazu gezwungen sind, Eichmanns Fatalismus zu folgen und uns als willenlose Rädchen im Getriebe der Welt, einem unerfindlichen Schicksal, zu unterwerfen. Ist der Abschied von der Willensfreiheit also verbunden mit dem Triumph des masochistischen, autoritären Charakters? Und ist Erich Fromms Alternative einer positiven Freiheit demnach nichts weiter als eine eitle Illusion? Diese bohrenden Fragen werden im dritten Kapitel des Buchs beantwortet. Falsche Konsequenzen. Dabei zeige ich im ersten Abschnitt alles Schicksal anhand der Eichmann-Memoiren sowie am Beispiel des indischen Kastensystems auf welch dramatische Weise der Schicksalsglaube reale Freiheiten, die wir ja haben, untergräbt. Außerdem gehe ich auf das sogenannte Paradoxon der Freiheit ein, das sich darin ausdrückt, dass manche Menschen leider immer wieder ihre Freiheit ausgerechnet darin sehen, sich größenwahnsinnigen Diktatoren zu unterwerfen. Nun kann man zwar relativ leicht zeigen, dass der Schicksalsglaube reale Freiheiten untergräbt, aber das ist natürlich noch kein Beleg dafür, dass der Fatalismus an sich empirisch falsch ist. Spricht denn nicht vieles dafür, dass wir ohne Willensfreiheit tatsächlich nur Rädchen sind im Getriebe eines unerfindlichen Schicksals? Die Antwort hierauf lautet nein. Im Abschnitt jenseits des Fatalismus zeige ich auf, dass wir auch nach dem Abschied von der Willensfreiheitsidee keineswegs bloß Automaten sind, die auf dem Laufband der Zeit das abspulen müssten, was einer vermeintlich vorangegangenen Programmierung entspricht. Vielmehr sind wir als Lebende, das heißt als wohl und wehende, Schmerz und Lust empfindende Wesen, dazu verurteilt, auf kreative Weise stets das Beste aus den gegebenen Rahmenbedingungen für uns selbst herauszuholen. Und eben das, dieser Zwang, das Beste für uns herauszuholen, lenkt den Fluss der Ereignisse immer wieder in neue Bahnen. Der Fatalismus, der Schicksalsglaube, scheitert an einem fundamentalen Naturgesetz des Lebens. Unser Wille ist zwar determiniert, also durch Ursachen bestimmt, aber zu diesen Ursachen, die uns bestimmen, gehört auch der biologische Zwang, kreativ zu sein, das heißt, aus dem Vorgegebenen stets immer wieder etwas Neues zu schöpfen. Unsere Zukunft bleibt offen, selbst in einem von Zufall und Notwendigkeit und damit ursächlich bestimmten deterministischen Universum. Eine andere falsche Konsequenz aus dem Abschied von Gut und Böse wäre die Vorstellung, dass wir künftig keinerlei Urteile mehr fällen dürfen, dass wir nichts mehr bewerten dürften. Im Abschnitt Alles ist beliebig untersuche ich, was eine solche Haltung bedeuten würde. Dabei gehe ich unter anderem auf das Phänomen des kulturellen Relativismus ein, der eine ernsthafte Bedrohung für das Projekt der Menschenrechte darstellt. Schließlich beruht die Stärke der Menschenrechtsidee nicht zuletzt auf dem Anspruch ihrer universellen Gültigkeit. Die Menschenrechte sind eben nicht nur relativ gültig, etwa allein für uns Westeuropäer, sondern für alle Menschen, unabhängig von ihrer Herkunft, von ihrem Geschlecht, ihrer Weltanschauung. Das ist ein universeller Anspruch. Das kann man nicht durch Beliebigkeitsdenken aufheben. Als Humanist, der für die Menschenrechte eintritt, muss ich sagen, wer für alles offen ist, also auch für die Intoleranz, der ist nicht ganz dicht. Doch wie lässt sich ein solcher universeller Anspruch überhaupt begründen? Und darauf gibt es eine Antwort im Kapitel "Im Anfang war das Interesse". Hier zeige ich auf, dass der Relativismus, also die Vorstellung, dass alles irgendwie beliebig gültig ist, dass er sehr schwerwiegende logische Widersprüche hat. Und ich erläutere, warum wir auch nach dem Abschied von Gut und Böse begründet zwischen wahr und falsch sowie zwischen einem ethisch legitimen und einem illegitimen Verhalten unterscheiden können. In diesem Zusammenhang wird dann auch die wichtige Differenz zwischen Ethik und Moral, zwischen ethischen Argumenten und moralischen Argumenten eingeführt. Der geforderte Abschied von der Moral, von Gut und Böse, bedeutet nämlich keineswegs einen Abschied von der Ethik, also von unserem Bemühen, faire Lösungen für Interessenskonflikte zu finden. Im Gegenteil, der Abschied von der Moral, von Gut und Böse, stärkt sogar unsere Fähigkeit, ethisch angemessene Entscheidungen treffen zu können. Ich fasse das dann in einer zweiten Zwischenbilanz zusammen. Und zwar grenze ich da das biblische Sündenfallsyndrom ab von dieser neuen Perspektive eines Paradigmas der Unschuld. Und ich zeige darin auch auf, dass eben selbst areligiöse Menschen leider in den meisten Fällen unter dem Sündenfallsyndrom leiden. Und damit kommen wir jetzt zu dem zweiten, dem sicherlich etwas schöneren, dem lebenspraktischeren Teil des Buchs, in dem ich die neue Leichtigkeit des Seins beschreibe, die aus dieser alternativen Weltanschauung jenseits von Gut und Böse erwachsen kann, im besten Fall zumindest. Thema ist dabei zunächst im vierten Kapitel das entspannte Ich. Dieses entspannte Ich resultiert aus der Erkenntnis, dass jeder von uns, nur der sein kann, der aufgrund seiner Anlagen und Erfahrungen notwendigerweise sein muss. Daher sind auch Gefühle wie Stolz und Arroganz bei Erfolg, Versagensängste und Minderwertigkeitskomplexe bei Misserfolg fehl am Platze. Jeder von uns kann nur der sein, der er sein muss. In diesem Moment. Er kann sich ändern, aber jetzt kann jeder nur sein, so wie er aufgrund der Ursachen sein muss. Und wer diese Lektion begriffen hat, der begegnet seine eigenen Schwächen mit heiterer Gelassenheit, wie das erste Unterkapitel zeigt. Denn er weiß, dass dieses Ich, an das wir uns so verzweifelt klammern und das uns so ungemein bedeutsam erscheint, in Wirklichkeit nur ein virtuelles Theaterstück ist, das von einem blumenkohlförmigen Organ in unserem Schädel inszeniert wird. Sollte man diese Inszenierung wirklich so tödlich ernst nehmen, wie wir es gewöhnlich tun? Gewiss nicht. Wer versteht, dass er jetzt in diesem Moment gar nicht klüger, nicht eloquenter, nicht liebevoller, nicht attraktiver sein kann, als er es ist, der hat weit bessere Voraussetzungen, Frieden mit sich selbst zu schließen und über sich selbst hinauszuwachsen. Denn, und das ist vielleicht eine der schönsten Nebenwirkungen dieses Paradigmas der Unschuld, wer sich nicht schuldig fühlt, der zu sein, der er ist, kann viel leichter daran arbeiten, der zu werden, der er optimalerweise sein könnte. Also, wer sich nicht schuldig fühlt, der zu sein, der er ist, kann viel leichter daran arbeiten, der zu werden, der er optimalerweise sein könnte. Die Fähigkeit, über sich selbst hinauszuwachsen, ist, und das zeigt der nächste Abschnitt, eine wichtige Voraussetzung von Glück. Denn was ist Glück? Glück ist das Bewusstsein von Wachsen. Und eben deshalb hat die mythologische Eva bei genauerer Betrachtung auch eine überaus vernünftige Entscheidung getroffen, als sie nach dem vermeintlichen Apfel griff, um so der höchst deprimierenden Erfahrung eines ewig gleichen Paradieses zu entkommen. Im folgenden Unterkapitel untersuche ich dann die Strategien, mit deren Hilfe wir das Glück jagen. Und dabei konzentriere ich mich auf drei zentrale Strategien, die nach der Ansicht empirischer Glücksforscher besonders erfolgsversprechend sind. Ob Ernie und Bert die auch wirklich berücksichtigt haben, weiß ich nicht. Ich glaube, Ernie eher als Bert. Also es gibt drei Strategien, die besonders erfolgsversprechend sind. Und das Interessante daran ist, dass dieses Paradigma der Unschuld, diese andere Perspektive auf unser Leben, einen ganz hervorragenden Ausgangspunkt bildet für diese Glücksjagdstrategien, was nebenbei bemerkt natürlich für Sie ein guter Grund sein sollte, das Buch da vorne käuflich zu erwerben. Die Fähigkeit, über sich selbst hinauszuwachsen, kommt in besonders markanter Weise zur Geltung bei sogenannten transpersonalen Flow-Erfahrungen, das heißt in jenen mystischen Momenten, in denen sich unser Selbst verflüchtigt und die Differenz zwischen uns und der Welt entschwindet. Im Unterkapitel Rationale Mystik schildere ich eine solche Flow-Erfahrung, die ich selbst vor einigen Jahren erlebte. Ich habe über dieses besondere Erlebnis lange Zeit mit niemandem gesprochen und auch große Hemmungen gehabt, das in das Buch hineinzubringen, weil ich damals ernsthaft befürchtet habe, mich in einen Esoteriker zu verwandeln. In der Tat konnte ich mich nach dieser Erfahrung, die ich da gemacht habe, nur sehr, sehr schwer bremsen, verrückte Dinge zu tun, also wildfremde Menschen zu umarmen und in ekstatischer, also idiotischer Ekstase, ich liebe euch zu brüllen, was meinen Ruf als Religionskritiker sicherlich für alle Zeiten ruiniert hätte. Glücklicherweise aber entdeckte ich dann einige sehr erstaunliche Parallelen zwischen den Erkenntnissen der modernen Hirnforschung und einigen alten östlichen Weisheitslehren, etwa dem Zen-Buddhismus. Das Unterkapitel verdeutlicht, dass wir unser Selbst gerade dadurch verwirklichen können, dass wir es zumindest manchmal überwinden und unsere fundamentale Verbundenheit mit dem Weltganzen erfahren. Es stimmt schon, auch wenn das in esoterischen Magazinen steht, wer von seinem Selbst lassen kann, der entwickelt ein gelasseneres Selbst. Allerdings wird dieser wichtigen Weisheit des Ostens, wie man es mal bezeichnen könnte, eine ebenso bedeutsame Weisheit des Westens gegenübergestellt. Diese Weisheit des Westens besteht in der Erkenntnis, dass jedes Individuum, so abhängig es von seiner Umgebung, vom Universum auch ist, den legitimen Mittelpunkt eines eigenen kleinen Kosmos bildet. Das Individuum hat den legitimen Anspruch auf ein gutes Leben im Hier und Jetzt. Das ist die westliche Weisheit. Das Kapitel zeigt, dass sich diese östliche Selbsttranszendenz und die westliche Selbstbestimmung keineswegs ausschließen müssen, sondern dass sich beide Weisheiten eigentlich sehr gut kombinieren lassen. Wenn man die Weisheit des Westens mit der Weisheit des Ostens ergänzt, so lernt man meines Erachtens etwas Wichtiges, nämlich all das zu ertragen, was nicht zu verändern ist, das ist eine östliche Weisheit, das ertragen zu können, was nicht zu verändern ist. Aber gleichzeitig, und das ist die Weisheit des Westens, all das zu verändern, was wir gar nicht ertragen müssen, weil es verändert werden kann, das ist etwas, was in der östlichen Weisheit sehr stark unterrepräsentiert ist. Thema des fünften Kapitels sind die Wirkungen dieses Paradigmas auf zwischenmenschliche Beziehungen. Im ersten Unterkapitel Kritik als Geschenk wird gezeigt, dass man Kritik eigentlich nur dann als Geschenk betrachten kann, wenn wir in der Lage sind, uns unsere eigenen Fehler einzugestehen und das auch vielleicht vor anderen einzugestehen. Das freudige Begrüßen von Kritik ist gewiss nicht leicht, aber nach dem Abschied von dieser Idee der Willensfreiheit sollte es uns leichter fallen als zuvor. Denn unter dieser Voraussetzung wissen wir, dass wir gar nicht die Möglichkeit besaßen, die Fehler, die wir begangen haben, in der gegebenen Situation nicht zu begehen. Deshalb müssen wir, wenn wir diese Lektion verstanden haben, uns auch nicht mehr dafür schämen, dass unsere Fehler offengelegt werden. Sie waren notwendig. Uns wird vielmehr klar, dass wir durch das wunderbare Geschenk der Kritik im Grunde nicht mehr zu verlieren haben als unsere Irrtümer. Und von diesen sollten wir uns lieber heute als morgen verabschieden. Noch etwas schwieriger als das freudige Begrüßen von Kritik ist die Lektion, die uns im nächsten Abschnitt erwartet. Vergeben statt vergelten. Die beiden Herren haben es auch nicht hingekriegt. In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der modernen Vergebungsforschung dargestellt. So etwas gibt es wirklich, wenn auch hauptsächlich in den USA. Und die Studien zur Vergebungsforschung, die ich mir da angeschaut habe, erst sehr kritisch, aber dann doch durchaus überzeugt. Diese Studien belegen eindeutig, dass Vergebung nicht nur demjenigen hilft, dem vergeben wird, sondern gerade auch demjenigen, der vergibt. Und Menschen sind unter bestimmten Umständen zu wirklich erstaunlichen Vergebungsleistungen in der Lage. Ich demonstriere das in dem Buch unter anderem am Beispiel von Linda und Peter Biel, die etwas geradezu Unglaubliches geschafft haben. Sie haben nämlich den Mördern ihrer geliebten Tochter Amy vergeben, ja mehr noch. Sie haben sogar mit der Zeit, das hat natürlich gebraucht, Freundschaft mit ihnen geschlossen und mit ihnen zusammen eine erfolgreiche Stiftung aufgebaut, um ähnliche Verbrechen zu verhindern in der Zukunft. Man muss sich vorstellen, was das bedeutet. Es gibt sicherlich keinen schrecklicheren Verlust als den Verlust eines Kindes. Dennoch ist es diesen beiden gelungen, was natürlich sehr viel Hass, sind beide Amerikaner, der amerikanischen Gesellschaft auf sie gezogen hat, denn offensichtlich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn man eine solche Vergebungsleistung zeigt. Auch bei dieser, von diesen Beals, Linda und Peter Biel, so mustergültig praktizierten Kunst der Vergebung, ist der Abschied von der Idee der Willensfreiheit eine große Hilfe. Denn er befreit uns von der dummen Selbstgerechtigkeit, mit der wir ja gewöhnlich über andere urteilen. Schließlich wissen wir, dass wir unter anderen Umständen, jeder von uns, auch andere Ich-Identitäten entwickelt und möglicherweise exakt jene fürchterlichen Taten begangen hätten, die wir in unserer jetzigen Identität so schrecklich oder so sehr verabscheuen. Jeder von uns könnte unter anderen Umständen, wäre ein anderer und würde möglicherweise ganz fürchterliche Dinge tun. Das sechste Kapitel des Buchs beleuchtet dann die gesellschaftlichen Konsequenzen, die sich aus dieser alternativen Denkhaltung ergeben. In Gerecht ist nicht gerecht geht es um die Folgen für die Rechtsprechung. Zwar wird es auch nach dem Abschied von Gut und Böse noch Sanktionen geben müssen, um die Auftrittswahrscheinlichkeit unerwünschten Verhaltens zu reduzieren. Ja, und dafür muss man einfach Kosten erheben. Durch das Erheben von Kosten reduziert man unerwünschtes Verhalten. Aber wir sollten unter dieser Voraussetzung einen humaneren, einen weniger rachsüchtigen, einen weniger selbstgerechten Umgang mit den Tätern entwickeln und natürlich auch weit größeres Engagement zeigen bei der Prävention von Verbrechen, denn die fallen ja bekanntlich nicht vom Himmel. In Apokalypse Now wird dann zunächst die Idee der Willensfreiheit dargestellt oder entlarvt als eine Ideologie zur Legitimation sozialer Ungerechtigkeit. Denn die Vorstellung, jeder sei seines eigenen Glückes Schmied, rechtfertigt die Armut der Armen und den Reichtum der Reichen. Die hätten es ja auch zu viel mehr bringen können, wenn sie es ja nur gewollt hätten. Ein Abschied von dieser Denkungsart würde zwar nicht zu einer Nivellierung der Gesellschaft führen, wohl aber zu einem stärkeren sozialen Druck, offensichtliche Benachteiligungen zu beseitigen. Das zweite große Thema dieses Abschnitts greift auf den Anfang des Buchs zurück, nämlich auf die gefährliche Wiederkehr apokalyptischer Denkmuster in Politik und Gesellschaft. Und hier wird verdeutlicht, wie der Abschied von Gut und Böse durchaus zu einer globalen Entspannungspolitik beitragen könnte. Und damit kommen wir zum letzten Kapitel des Buchs. Das siebte Kapitel hat auch keine Unterkapitel mehr. In diesem Kapitel wird aufgezeigt, dass die Selbstgerechtigkeit, mit der die Glücklichen über die Unglücklichen, die Schönen über die Hässlichen, die Gebildeten über die Ungebildeten, die Eliten über die Marginalisierten, die Guten über die Bösen gewöhnlich richten, dass sich diese Selbstgerechtigkeit auch im Verhältnis der Menschheit zur nichtmenschlichen Natur widerspiegelt. Auch in diesem Fall von Überheblichkeit spielt die Idee der Willensfreiheit eine entscheidende Rolle. Denn es war vor allem die Fiktion des freien Willens, mit deren Hilfe die künstliche Barriere zwischen Mensch und Tier errichtet wurde. Wir maßten uns an, etwas zu besitzen, was sonst in der gesamten Natur nicht vorkommt. Wir wollten unbewegte Beweger sein, Miniaturausgaben jenes ursachenfrei agierenden Gottes, als dessen Ebenbilder wir uns wähnten. Mit dem Abschied von der Willensfreiheit bricht diese Barriere zwischen Mensch und Natur in sich zusammen. Wir stehen nicht mehr über der Natur, sondern sind ein Teil von ihr. Dabei sollten wir uns bewusst machen, dass auch wir bloß Vorläufige sind und unsere ach so stolze Spezies mit allergrößter Wahrscheinlichkeit irgendwann ebenso untergehen wird wie so viele andere Spezies zuvor. Die Evolution frisst ihre Kinder und die Menschheit wird kaum die Ausnahme von dieser Regel sein. Etwas größere Bescheidenheit würde uns Neandertalern von morgen also guttun. Allerdings endet das Buch nicht mit diesem unerquicklichen Ausblick auf das Aussterben unserer Spezies in einer hoffentlich fernen Zukunft. Nicht nur Hollywood-Filme, sondern auch Sachbücher brauchen ein Happy End. Am Schluss des Buchs steht daher eine frohe Botschaft für uns nackte Affen. Es zeigt, dass wir uns keineswegs fortlügen müssen aus der Wirklichkeit, sondern dass wir stattdessen gut beraten wären, unsere hoffnungslos überzogenen Ansprüche an die realen Möglichkeiten anzupassen, die uns das Leben auf diesem kleinen blauen Planeten am Rande der Milchstraße bietet. Ich möchte nun zum Abschluss der Lesung eine Passage aus diesem letzten Teil des Buchs vortragen, auch auf die Gefahr hin, dass Ihnen der eine oder andere Aspekt ohne genauere Kenntnis des Buchs vielleicht rätselhaft erscheinen mag. Also, ein Teil, ein Auszug aus der frohen Botschaft für uns nackte Affen. Wenn ich es finde. Da haben wir es. Ich nehme vorher noch einen Schluck. Natürlich kann man darunter leiden, wenn die Fiktion enttäuscht wird, dass die eigene Spezies die Krone der Schöpfung sei. Man kann es aber auch als Genuss erleben, nicht die Krone der Schöpfung sein zu müssen. Man kann darunter leiden, dass das blinde Walten von Zufall und Notwendigkeit im Universum es sehr, sehr unwahrscheinlich macht, dass ein liebevoller, allmächtiger Vater über uns wacht. Man kann es aber genauso gut als Befreiung erfahren, dass man sein Leben nach eigenem Gutdünken führen darf, ohne sich den Vorgaben eines imaginären Alpha-Männchens unterordnen zu müssen. Eben dies ist die eigentliche frohe Botschaft für uns nackte Affen. Wir müssen uns die Welt nicht schön reden, um sie als schön zu empfinden. Wir können etwas bewegen, ohne unbewegte Beweger zu sein. Wir können frei sein, ohne Willensfreiheit zu unterstellen. Wir können für Gerechtigkeit sorgen, ohne selbstgerecht zu werden. Wir können uns selbst helfen, indem wir anderen helfen, selbst glücklich sein, indem wir glücklich machen. Wir können vergeben statt vergelten, können Kritik als Geschenk begrüßen, statt vor ihr zu flüchten. Wir können unserem Leben einen Sinn geben, der sinnlich erfahrbar ist und nicht übersinnlich herbeihalluziniert werden muss. Wir können unser Selbst verwirklichen, indem wir es überwinden. Und wir können daran arbeiten, der zu werden, der wir sein könnten, statt uns schuldig dafür zu fühlen, der zu sein, der wir sind. Wer es versteht, die Weisheit des Ostens mit der Weisheit des Westens zu verbinden, der wird jene brennende Geduld entwickeln, die notwendig ist, um im Kampf für eine bessere Welt nicht voreilig zu resignieren. Er wird an den Menschen zwar zweifeln, aber nicht verzweifeln. Er wird jene, die die Menschenrechte missachten, bekämpfen, aber sich nicht moralisch über sie erheben. Denn er weiß, es gibt kein Gut und Böse, sondern bloß ein Wohl und Wehe. Und so wird er Nachsicht üben, selbst jenen gegenüber, die ihm möglicherweise nach dem Leben trachten. Als Adam und Eva das zweite Mal vom Baum der Erkenntnis aßen, so lautet die neue, unbiblische Legende. Da erkannten sie die Nichtigkeit von Gut und Böse und fielen zurück in den Stand der Unschuld. So konnten sie zurückkehren in den Garten Eden, der zwar kein Paradies war, aber doch eine schöne ökologische Nische für aufrechtgehende Affen bot. Über ihren alten Wunsch, gottgleiche Wesen zu sein, konnten Adam und Eva nur noch lachen. Sie waren glücklich ohne Gott und ethisch ohne Moral. Die alte Schlange Heiterkeit, die alte Schlange Eitelkeit riss sie nicht mehr aus dem Schlaf. Sie hatten sich endlich damit abgefunden, bloß vorübergehende Lebensformen auf einem Staubkorn im Weltall zu sein. Gewiss, ihr Leben war nicht immer leicht. Misserfolg, Krankheit, Tod waren ihre ständigen Wegbegleiter, doch sie versuchten, das Beste aus ihrer Lage zu machen. Schließlich wussten sie, ein besseres Leben als dieses würde es nicht geben. Sie hatten nur diese eine Chance. Und sie wollten sie so gut nutzen, wie es irgend möglich war. Gestärkt von den neuen Früchten vom Baum der Erkenntnis, schlugen sie einen neuen Weg jenseits der alten Trampelpfade ein. Einen Weg jenseits der Illusionen, jenseits von Gut und Böse, jenseits von Schuld und Sühne. Manch einer hielt sie für verrückt, aber das machte ihnen nichts aus, denn sie fanden ihr Glück in der neuen Leichtigkeit des Seins. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Gut genutzt, um sich Fragen zu überlegen oder mich eines Besseren zu belehren. Vielleicht haben Sie Argumente. Ja. Wäre besser. Also, jetzt können Sie mich eines Besseren belehren. Sie können auch Verständnisfragen stellen oder was auch immer Ihnen so im Hirn brennt, loswerden. Ich sehe schon eine Frage. Haben wir hier so ein Salmmikrofon? Nee, ne? Da kommt schon jemand.
Okay. Ich wollte nochmal fragen, ob Sie nochmal darlegen könnten, das mit der Handlungsfreiheit, weil das habe ich nicht ganz verstanden, tut mir leid. Ich bin jetzt ganz deterministisch Ihnen gegenüber eingestellt.
Ja gut, ich meine, das ist natürlich im Buch viel ausführlicher beschrieben. Das sind ja immerhin, weiß nicht, wie viele sind es denn jetzt? Also 350 Seiten waren es mal, in der fünften Ausgabe sind es noch mehr geworden, weil ich noch ein Nachwort geschrieben habe. Die Differenz zwischen Handlungsfreiheit und Willensfreiheit hat schon David Hume, englischer Philosoph, eingeführt. Schopenhauer hat das in einer gewissen Form übernommen. Das heißt, Man bezieht es darauf, dass also Schopenhauer sagte, der Mensch kann tun, was er will, aber nicht wollen, was er will. Das eine bezieht sich gewissermaßen auf eine Freiheit von Zwängen. Und das ist Handlungsfreiheit. Wenn ich tun kann, was ich will, gibt es keine Zwänge, die mich daran hindern, das zu tun, was ich will. Normalerweise hat man Handlungsfreiheit immer als äußere Handlungsfreiheit begriffen. Das heißt, man hat eben geschaut, welche äußeren Zwänge können Menschen daran hindern, das zu tun, was sie wollen. Mir ist dann irgendwann klar geworden, dass die innere Handlungsfreiheit ja ganz entscheidend ist und ganz wesentlich ist. Es gibt Menschen, die leiden darunter, dass sie das nicht tun können, was sie tun wollen. Also ich hatte einen Freund, der zwei Freunde, die unter extremen Zwängen litten. Bei dem einen war es noch viel schlimmer. Der hatte also tatsächlich eine richtige Sozialphobie und der wäre gern ins Kino gegangen, aber konnte nicht ins Kino gehen. Also er hatte den Wunsch gehabt, ins Kino zu gehen, und konnte nicht ins Kino gehen. Es war so ein äußerer Zwang, der ihn daran hinderte, seinen Willen in die Tat umzusetzen. Mit dem anderen war es harmloser und das war auch viel leichter zu therapieren. Der hatte zum Beispiel eine schreckliche Angst vor Mäusen gehabt. Und er konnte den Keller nicht gehen. Und alle haben gesagt, du bist faul, du holst ihm die Sachen nicht aus dem Keller hoch. Dann hat er wirklich panische Angst gehabt. Und bei solchen Dingen, ich beschreibe hier in dem Buch ja auch einen Fall einer Frau, die hat eine extreme Federphobie und Vogelphobie. In diesen Fällen hilft am besten eine Aversionstherapie. Da wird man also mit dem Reiz konfrontiert, den man eigentlich meint, nicht ertragen zu können. Das hat bei meinem Freund genauso gut geholfen wie bei dieser Frau, dieser Jacqueline Kelly. Man sieht erst ein Bild von einer Maus oder von einem Vogel, dann sieht man beispielsweise eine Vogelfeder weit entfernt, dann wird die immer näher herangebracht und so lernt gewissermaßen das limbische System, dass man nicht stirbt, wenn man eine Vogelfeder in der Hand hat. Und so kann man gewissermaßen von Zwängen befreit werden. Das ist ein Zeichen auch, wie wir unser Verhalten steuern können. Also Jacqueline Kelly, die ich in dem Buch hier auch beschreibe, die wollte natürlich mit ihrer Tochter in den Park gehen, aber sie hat schreckliche Angst gehabt, überhaupt das Haus zu verlassen. Und dadurch, dass sie dieses Vermeidungsverhalten an den Tag legte, also nicht konfrontiert wurde mit echten Vögeln, wurde die Angst natürlich immer gewaltiger. Durch die Aversionstherapie konnte das aufgelöst werden. Also sie war nach der Therapie in der Lage, das zu tun, was sie schon vorher immer tun wollte. Ja, sie ist wirklich freier geworden. Sie hat einen neuen Grad an Freiheit erreicht. Wenn ich jetzt von der klassischen Idee der Willensfreiheit ausgehe, nämlich der Unterstellung, dass man nur dann frei ist, wenn es keine Ursachen gibt, die mich dazu bringen, etwas zu tun, dann wäre sie nicht freier geworden. Denn letztlich war die Therapie eine Ursache dafür, dass ihr Gehirn so verschaltet wurde, dass sie in Federn keine existenzielle Gefahr mehr sehen konnte. Viele Leute, die so eine Therapie durchmachen, die halten sich dann später die Tiere, vor denen sie so schrecklich Angst hatten. Und sie können, ja, sie können es dann auch nicht mehr wollen, die Angst zu empfinden, die sie vorher hatten. Ja, sie sind nicht mehr in der Lage, diese Panikreaktionen zu zeigen, die sie vorher gezeigt haben. Also ursächlich. Also vor der Therapie gab es Ursachen dafür, dass sie so empfunden haben und nach der Therapie gibt es Ursachen dafür, dass sie anders empfinden. Im Sinne der Willensfreiheit, also der Freiheit von Ursachen, sind sie nicht freier geworden. Sie sind freier geworden im Sinne der Handlungsfreiheit. Sie unterliegen keinen Zwängen mehr. Und genau darum geht es letztlich. Wir können uns von Zwängen befreien, die uns daran hindern, das zu tun, was wir tun wollen. Aber wir können es niemals von Ursachen befreien. Wir hätten auch nichts davon, wenn wir ein ursachenfreies Gehirn hätten, ja, das eben nicht von Ursachen bestimmt wird. Das Gehirn versucht ja in jedem Moment das Beste auf der Basis der Erfahrungen, die es vorher gemacht hat, für uns herauszuholen. Also kein Mensch strebt danach, ein ursachenfreies Gehirn zu haben. Wir streben danach, uns von Zwängen zu befreien. Und das ist eben mit dem Begriff der Handlungsfreiheit gemeint. Ja, und der Begriff der Freiheit ist eben doppeldeutig, ne? Weil er einerseits Freiheit von Ursachen bedeuten kann und andererseits Freiheit von Zwängen. Und Zwänge sind was anderes als reine Ursachen. Sie beruhen auf Ursachen, aber sie werden eben als eine Verhinderung von Willensbestrebungen und Handlungswünschen empfunden.
Thank you.
Ja, klar. Ja, natürlich. Natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, wobei viele sind eben auch Begriffsverwirrungen. Ne, es gibt Autoren, die sagen, der Mensch hat einen freien Willen, aber wenn man genau hinguckt, beschreiben sie nur Handlungsfreiheit und nicht Ursachenfreiheit. Aber der Begriff der Willensfreiheit war ursprünglich anders gemeint. Ne, deswegen muss man eben gucken, dass man die Begriffe relativ klar klärt. Es gibt Autoren, die das, was ich Handlungsfreiheit nenne, Willensfreiheit nennen. Aber das führt zu einer Verwirrung, weil man eben im bestimmten Teilbereich, der gewissermaßen durch die moderne Forschung und eigentlich überhaupt durch rationales Denken aufgehoben wurde, und die Konsequenzen daraus dann nicht mehr sieht, wenn man sagt, naja gut, der Mensch ist ja trotzdem frei, ja, weil man eben mit getürkten Begriffen arbeitet. Es gibt sehr wenige Autoren, sehr wenige Denker, Philosophen wie Psychologen, die davon ausgehen, dass es Willensfreiheit im Sinne der klassischen Willensfreiheit gibt, im Sinne eines ursachenfreien Handelns. Es gibt Leute, die führen aber auch dann merkwürdige Dinge ein, beispielsweise Quantenphänomene. Ja, also auf Quantenebene, da gibt es unterschiedliche Interpretationen, auch darüber streiten sich natürlich die Physiker mittlerweile, kann es sein, dass es sowas gibt wie einen echten Zufall, also Phänomene, die gar nicht ursächlich bedingt sind. Ja, das ist die Heisenbergsche Interpretation von Quantenphänomenen. Sondern gibt es Leute, die führen das ein, um zu erklären, dass eben unser Wille nicht determiniert ist, sondern eben diesen Quantenphänomenen unterliegt, also reinem Zufall. A, ist es wahrscheinlich Unsinn, denn Quantenphänomene sind auf einer sehr minimalen Ebene. Wenn jemand sagt, das war ein Quantensprung, meint er in der Regel, das ist was fantastisch Großes, es passiert qualitative Veränderung. Dabei ist der Quantensprung die kleinst denkbare Veränderung eines physikalischen Zustands, den wir uns überhaupt vorstellen können. Das ist das Kleinste, was wir uns vorstellen können. Auf der Ebene des Gehirns können Quantenphänomene wahrscheinlich keine Wirkungen haben. Aber selbst wenn sie Wirkungen hätten, diese Quantenphänomene, ja, wenn unser Gehirn und unser Wille determiniert wäre eben durch, also bestimmt wäre durch Ursache und Ursachen, die sehr komplex sind, die sehr weitreichend sind, sind nicht nur biologische Ursachen, sondern auch kulturelle Ursachen, die da eine Rolle spielen, sondern eben auch durch echten Zufall, dann hätten wir immer noch keinen freien Willen. Denn ein bloß zufälliger Wille, der mich dazu führt, jemanden umzubringen, führt auch nicht zu dem Schuldkonzept, auf dem das klassische Willensfreiheitsverständnis basiert. Ich kenne keinen einzigen, na gut, Robert Spähmann, das ist ein Philosoph, der sehr katholisch ist, aber kaum einen einzigen namhaften Autoren, der dieses klassische Konzept der Willensfreiheit noch einführt oder benutzt. Ich habe auf Dinge, die ich in dem Buch nicht eingegangen bin, ich gehe in dem Buch auf sehr vieles ein, ich habe noch auf meiner Website ein FAQ zu dem Buch gemacht, in dem ich auf diese Phänomene noch zusätzlich eingehe. Aber jetzt auf den Anfang Ihrer Frage bezogen. Was führte dazu, dass Jacqueline Kelly zu dem Therapeuten ging? Natürlich die Tatsache, dass sie einen Wunsch hatte und diesen Wunsch nicht in die Tat umsetzen konnte. Darunter leiden Menschen. Natürlich hat sie darunter gelitten, dass sie mit ihrer Tochter nicht in den Park gehen musste, dass sie nicht gehen konnte. Das macht Menschen unglücklich. Deswegen gehen Menschen in Therapie. Und Therapie ist nichts anderes nichts anderes als der Versuch der Herstellung von innerer Handlungsfreiheit. Und das hat sie versucht. Sie hat verschiedene Therapien ausprobiert. Sie war bei Psychoanalytikern gewesen, hat sich mit Fernheilern auseinandergesetzt, weil sie natürlich die Aversionstherapie nicht machen wollte. Ja. Kein Mensch, der Angst vor Vögeln oder vor Spinnen oder Mäusen hat, will eine Aversionstherapie machen, wo man genau mit dem konfrontiert wird, vor dem man die meiste Angst hat. Aber das ist in solchen klar definierten Störungsbildern die beste Therapie. Ja, und nachdem all das nicht gefruchtet hat, alle Vermeidungsversuche über andere Therapieformen nicht gefruchtet haben, ging sie dann eben zu einem Verhaltenstherapeuten und innerhalb von einer Dreiviertelstunde oder einer halben Stunde war diese Frau geheilt von einer Phobie, die sie 10 Jahre hatte. Ja, also es gab einen Wunsch, einen Wunsch danach, sie wollte frei sein. Und Menschen, die frei sein wollen, unternehmen etwas, um Zwänge zu überwinden. Und das war der Punkt. Aber es gab Ursachen dafür, dass sie frei sein wollte. Beispielsweise die Tränen der Tochter, die nicht mit der Mama in den Park gehen kann. Die komischen Blicke der Nachbarn. Ja, all das sind Faktoren, die dazu führen, dass der Wunsch so stark wird, dass man sich möglicherweise mit seiner schrecklichsten und schlimmsten Angst konfrontiert. Das war bei ihr der Fall. Also im Fall meines Freundes waren es weniger schlimme Dinge, der die Mäusephobie hatte. Der wurde einfach nur von seiner WG derart unter Druck gesetzt, dass er sein Gesicht verloren hätte, wenn er nicht hingegangen wäre. Auch das kann einen Wunsch erzeugen und es hat auch letztlich gefruchtet. Und er war allen dankbar letztlich dafür, dass er da zu seinem Glück gezwungen wurde. Ja, hier vorne.
Also, ich möchte ein bisschen noch einmal zurückkommen auf den... Also, ich rede lauter. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf den Einwurf des jungen Mannes. Mhm. Die Falle des Determinismus ist ihm in dieser Diskussion über Willensfreiheit nicht leicht zu vermeiden. Was die Hirnforschung angeht, die kann zu diesem Thema leider bisher noch nichts beitragen, weil die Ansichten von Singer und Roth werden nur von einer Minderheit geteilt. Und es ist so, dass ihm die Neurobiologie kann nur ein post hoc etwas aussagen und das ist immer deterministisch. Muss es sein, weil das ist schon zu erklären durch die Differenzierung von Welt 1, 2 und 3.
Popper.
Ja. Und, aber ich möchte auch noch meiner Freude Ausdruck verleihen, weil sie sind wirklich ein, es verdienen den Ausdruck Aufklärer, weil viel wichtiger ist also die Diskussion um Gut und Böse, dass diese Begriffe dringend immer wieder und fundamental von Grund auf hinterfragt werden müssen. Das haben Sie wirklich überzeugend dargetan. Und auch da habe ich nur ein Bedenken, dass Sie zu optimistisch sind, und zwar deswegen, weil der Begriff von Gut und Böse entspringt natürlich nicht nur einer Gehirnwäsche, meinetwegen durch die Religionen, sondern entspringt auch elementaren Bedürfnissen. Zum Beispiel das Bedürfnis, die eigenen Ängste zu bewältigen. Also das, was einem Angst macht, was einen schmerzt, was einen verletzt, oder als böse zu bezeichnen, ist fast wie ein Reflex. Und wir können zwar die Begriffe austauschen, und es ist, insofern haben Sie das rational auch die Notwendigkeit nachgewiesen, dass das wirklich auch Sinn macht, aber abschaffen wird man es wahrscheinlich nicht können, aus diesen Gründen, weil diese auch die moralischen Traditionen sind Jahrtausende alt und natürlich auch nicht ausrottbar.
Ja, das sind so zwei Fragen gewesen. Zum einen, natürlich ist das Determinismusproblem schwerwiegend. Ich habe im Nachwort zur fünften Auflage des Buchs auch das eingefügt, was ich in dem Buch mich nicht getraut habe zu schreiben, weil es halt sehr, wirklich sehr komplex ist. Habe also über Emergenz geschrieben, also über das Phänomen, das gewissermaßen auf einer komplexeren Ebene Neues entsteht und dass das Ganze eben mehr ist als die Summe seiner Teile. Und ich habe versucht zu zeigen, wie eine deterministische Vorstellung von der Welt zusammenpasst mit Kreativität. Und ich glaube, dass das vielleicht in der Diskussion etwas unterbelichtet ist, gerade wenn eben Neurobiologen, überhaupt Biologen über den Menschen sprechen. dass man die emergenten Phänomene, also zum Beispiel Kultur, sehr eindimensional reduktionistisch betrachtet. Ich habe das in dem Buch zwar immer wieder zwischen den Zeilen aufgehoben, aber ich habe das erst im Nachwort zur fünften Auflage ausgeführt, was mein Emergenzmodell ist. Also ich glaube, dass das ein naturalistisches Emergenzmodell ist, das eben nicht mit merkwürdigen, plötzlich auftretenden, seltsamen Erscheinungen und irgendwelchen nicht natürlichen Kräften arbeitet. Ich versuche das eben naturalistisch zu erklären. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es im Universum mit rechten Dingen zugeht, dass keine Götter, Dämonen, Kobolde und sowas in die Naturgesetze eingreifen. Und habe jetzt in dem Nachwort das auch erklärt, wie das funktionieren kann. Ist ein bisschen schwerer zu lesen als der Rest des Buchs. Aber diejenigen, die die dritte, vierte oder zweite Auflage des Buchs haben, die können es auf meiner Homepage nachlesen. Da steht's. Ich habe es eben veröffentlicht, damit die Leute sich nicht das Buch nochmal kaufen müssen. Soweit geht mein Eigennutz dann doch nicht. Aber Sie haben recht, was auch die Hirnforschung betrifft. Die Hirnforschung führt eigentlich nichts Neues ein. All das, was Hirnforscher jetzt geschrieben haben, hat mich nicht verwundert. Aber das liegt daran, dass eben schon früher ein Großteil der Wissenschaftler so gedacht hat. Und zwar bei allen Unterschieden. Skinner und Freud, die waren sich spinnefeind in fast allen Punkten, aber beide waren radikale Deterministen und glaubten nicht in die Willensfreiheit. Max Weber und Karl Marx waren in vielen Punkten völlig unterschiedlich. Das sind die beiden wesentlichen oder sehr, sehr zwei wesentliche Begründer auch der modernen soziologischen Gesellschaftsbeschreibung oder auch Beschreibung des Menschen. Beide waren Deterministen. Das gilt auch für Physiker wie Einstein. Also für Philosophen wie Nietzsche und Schopenhauer. Für Lametri und viele andere. Es gibt zwar eine starke idealistische Tradition der abendländischen Philosophie, aber im Prinzip das, was die Hirnforscher heute sagen, ist eigentlich kalter Kaffee. Sie führen nur weitere empirische Belege dafür ein, dass wir es besser verstehen können, warum diese Philosophen damals schon das Richtige geahnt haben in vielerlei Hinsicht. Zu gut und böse, ach so optimistisch bin ich ja gar nicht. Ich weiß ja, gut und böse basiert letztlich auf biologischen Dualismen wie Wohl und Wehe. Wohl und Wehe und ist etwas, was sehr früh in der Natur auftaucht. Ist die Grundlage jeder Bedeutungszuschreibung. Und gut und böse ist sehr nahe dran an Wohl und Wehe. Und es muss gar nicht den Umweg über Gott und Teufel haben. Ich habe ja kurz hier angeführt, ich habe ein Kapitel über den Krieg der Schimpansen. Wenn die Schimpansen Begriffe hätten, würden sie für die konkurrierende Gruppe auch den Begriff des Bösen wählen. Ja, das ist das Erschreckende in der menschlichen Kulturgeschichte, wie aber auch in der Biologie, in der Natur, wenn wir uns das anschauen, dass eben gerade sehr naturalistische Gesellschaften die meisten Kriege führen. Also altruistische Gesellschaften. Also da, wo sich die Menschen für die anderen einbringen, ist die Gefahr besonders groß, dass man sich gegenüber der Nachbargruppe abgrenzt und böse sind ja stets die anderen, dass man gewissermaßen diesen Vorwand benutzt, um die anderen hemmungslos ausbeuten zu können. Wie gesagt, wenn Schimpansen Begriffe hätten, würden sie wahrscheinlich Gut und Böse benutzen, um vor sich selbst zu rechtfertigen, dass sie die Nachbargruppe abmetzeln. Deswegen bin ich nicht optimistisch. Also ich gehöre nicht zu den rosaroten Friede, Freude, Eierkuchen-Philosophen, sondern ich bin durchaus skeptisch, ob es uns gelingen kann, solche naheliegenden Kategorien aufzuheben. Glücklicherweise habe ich relativ früh Camus gelesen und mir ist klar geworden, eben, dass er recht hat, wenn er sagt, wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Ich schreibe die Dinge halt trotzdem, ja, obwohl ich weiß, dass die alternative Perspektive oder die herkömmliche Perspektive wesentlich stärker ist. Ja, und natürlich auch Macht verleiht. Das ist ja vielleicht möglicherweise auch eine Schwäche aufgeklärter Gesellschaften, dass sie ihre Werte nicht mit der gleichen Inbrunst, mit der gleichen Macht, mit der gleichen Überzeugung verteidigen wie fundamentalistische Gruppen. Also in Deutschland ist jetzt in der bekannten ZDF-Talkshow, die gewissermaßen über die Freiheiten des Denkens gehen sollte, ist der dänische Karikaturist Kurt Westergaard ausgeladen worden, der eine dieser Mohammed-Karikaturen gezeichnet hat. Das zeigt eine gewisse Schwäche, die in unserer Gesellschaft da ist und vor der ich auch warne. Ja, der kulturelle Relativismus, der ist unheimlich bequem. Man sagt Leben und Leben lassen und ah ja, wenn man da irgendwie Probleme erzeugt, dann lädt man die Leute halt wieder aus. Das werden sie bei einem Fundamentalisten nicht erleben. Die sind davon überzeugt, dass sie die Wahrheit gepachtet haben. Die stehen für ihre Position ein. Und das könnte durchaus eine Schwäche sein, dieser eher sanften Perspektive, die Aufklärung vertritt. Also es kann sein, dass sich eben diese stille oder diese leise Stimme der Vernunft in dem Marktgeschrei der Fundamentalisten nicht durchsetzen wird. Da bin ich nicht so sonderlich optimistisch. Andererseits gibt es aber auch Bewegungen hin, die zeigen, dass es ja auch hin und wieder Fortschritte gibt bei den Trockennasenaffen. Also wir sind Trockennasenaffen, vielleicht soll ich das erklären. Also wir sind zoologisch korrekt eingeordnet, ja, bei den Primaten, bei den Trockennasenaffen, bei den Menschenartigen und so weiter. Also wenn man von oben drauf schaut, muss man sehen, dass sich zumindest hier in Europa doch in den letzten 50 Jahren einiges entwickelt hat. Wir hatten eine sexuelle Revolution. Wir haben eine Gleichberechtigung, nicht ganz erreicht, aber der Geschlechter. Aber das hat diese Gesellschaften extrem verändert. Schauen Sie sich mal Werbeclips an der 50er Jahre. Man kann sich nicht vorstellen, dass man der gleichen Spezies angehört. Ja? Und das ist in 50 Jahren passiert. Also es gibt eine Gegenentwicklung. Schauen Sie sich jetzt im Moment, ich habe gelesen, dass es auch in Feldkirch einen Bischof gibt, der Herrn Mixer sehr nahe kommt. Dass diese Dinge überhaupt in den Medien thematisiert werden, in Massenmedien, ist ein neues Phänomen. Das wissen wir schon lange, dass das so ist. Aber es wurde nie thematisiert. Und das zeigt, dass wir doch Stückchen für Stückchen so im Entenmarsch eben auch Freiheitspotenziale erobern. Und bei allem Pessimismus, den ich sonst habe, so einen kleinen Funken Optimismus kann nicht schaden. Ich rechne immer mit dem Schlimmsten und hoffe auf das Beste. Und das scheint mir einfach eine gute Position zu sein. Das war jetzt viel zu lang, Entschuldigung. Vielleicht sollten wir einfach die Fragen sammeln und ich antworte dann kürzer. Ja? Ist irgendwo das Mikrofon?
Klappt so. Hm? Ja. Habe auch sehr viel dazugelernt. Den Begriff, den ich Sie noch über den ich Sie ansprechen wollte, nämlich der kulturelle Relativismus. Dieses Kapitel mit dem muslimischen Vater in Italien, der seine Tochter nur losbindet, um ihr Schläge zu geben und dann vom höchsten italienischen Gericht freigesprochen wird, weil das in seiner Kultur eben so üblich ist. Und wie argumentieren wir, dass also wir, die wir uns dem westlich aufgeklärten Menschenrechtsbewusstsein zuzählen, wie argumentieren hier, dass unser, das hört man immer wieder, ja, das ist eben eures und unseres ist so und das ist einfach so, das ist eben das Gleichwertige, also dass es nicht gleichwertig ist, das hat mich hier sehr beeindruckt, also wie man hier argumentieren kann. Und das Zweite, auch im selben Kapitel geht es um diese mehrere muslimische Damen, glaube ich, waren es alle, Nekla oder Necla Kelek war dabei bei der Begründung dieser Ex-Muslimen-Vereinigung, wo sie moderiert hatten damals, mit der Bombe, das fand ich ganz gut, mit dem Donner. Hier habe ich den Eindruck, also wenn, wir haben ja in Österreich im Unterschied zu Deutschland eine sehr rechtstehende, auch sehr einflussreiche Partei, dass die große Freude haben könnten über dieses Kapitel, während ich auf der anderen Seite den Eindruck habe, dass sehr viele eher linksstehende oder auch in die grüne Richtung da eher dazu neigen, naja, das ist eben deren Ansicht, also jetzt gerade in diesem Fall der Muslime mit ihrer tollen Reproduktionsorganisation, wie sie es auch bezeichnen, dass also hier eventuell auch von der falschen Seite Lob kommen könnte. Ich nehme zwar an, dass nicht allzu viele ihr dieses Buch lesen werden, aber rein so wie ich es gelesen habe, diesen Absatz kam mir schon vor. Also wenn das der Strache in die Hände kriegt, dann werden wir es demnächst weit verbreitet hören, oder wenn es ein gewisser Leserbriefschreiber aus dem Vorarlberger Vorderland lesen wird, dann werden wir auch, dann wird er für viele Leserbriefe wieder Material in die Hand bekommen. Ich meine, Hele. Danke.
Spannende Frage, aber wir sammeln auch erst, ja? Damit möglichst viele rankommen.
Also eine eher Grundsatzfrage hätte ich Ihnen gern gestellt. Sie bauen ein wissenschaftliches System auf hier, und der Wissenschaftler zeichnet sich doch dadurch aus, wie wir alle wissen, dass er an seiner eigenen Falsifikation arbeitet. Mich würde interessieren, ob Sie in Ihrer eigenen Theorie oder in Ihren Theoremen sozusagen Sollbruchstellen preisgeben würden. Das würde mich wirklich interessieren. Alles, was so hermetisch gezimmert ausschaut, ist mir ein bisschen verdächtig.
Also kurze Frage, war das Wortspiel im Titel beabsichtigt? Jenseits von Gut und Böse, warum wir ohne Moral die besseren Menschen sind?
Vielleicht mache ich die dreimal, weil die sind schon so. Gut, kultureller Relativismus. Ich zeige halt auf, dass der Relativismus ja ein in sich widersprüchlich ist. Ich kann nur sagen, alles ist relativ, wenn ich den Relativismus absolut setze. Ich sage nicht, der Relativismus ist relativ. Ich sage, alles ist relativ. Damit sage ich, ja, es gibt eine Denkrichtung, die absolut für alle gültig ist, ja, die sie über alle stellen kann, um zu sagen, dass alles relativ ist. Ja, mit gleicher Bedeutung, gleichem Rechtsanspruch könnte man auch irgendeine andere Tradition nehmen, eine andere Denkrichtung. Und das macht ja die Menschenrechtsidee. Und sie hat einen großen Vorteil, dass sie eben Menschen als Menschen in den Vordergrund rückt und eben nicht Traditionen. Und das lege ich in dem Buch dar. Sie haben auf die Ex-Muslime hingewiesen. Ich schildere das ja auch da, dass ich habe ein paar Mal Angst in meinem Leben gehabt, aber wirklich das richtig Herzklopfen hatte ich, als ich den Zentralrat der Ex-Muslime, den ersten Zentralrat der Ex-Muslime in der Welt vorgestellt habe in Berlin im Haus der Bundespressekonferenz. Und ich war nicht der Einzige, der da Bammel hatte, sondern da waren Journalisten von CNN, also auch aus der ganzen Welt gewesen. Und es gab extreme Sicherheitsvorkehrungen, als wäre der amerikanische Präsident eingereist. Und ich weiß, wenn es draußen gedonnert hätte, hätten wir uns alle auf den Boden geworfen, weil wir dachten, wir werden hier in die Luft gesprengt. Und die Journalisten haben am Schluss einer Pressekonferenz, was nie passiert, weil die ja zur Neutralität verpflichtet sind, haben wirklich total befreit geklatscht. Das ist mir auch selten zuvor passiert. Das zeigt, das ist ein sehr heikles Thema. Das Pflänzchen der Freiheit ist sehr zart. Es kann sehr schnell eingehen. Wir haben das in Europa ja erlebt, ja, in Deutschland, in der Weimarer Republik. Die singen die Dreikroschenoper. Das ist der größte Schlager der Saison in den 20er Jahren. Und 5 Jahre später ist das Ding entartete Kunst. Also gesellschaftliche Umbruchprozesse können ganz schnell passieren. Und das merkt man bei diesem Thema. Natürlich ist es problematisch mit den Ex-Muslimen. Und gleichzeitig ist es genau der Weg, um aus dieser Problematik herauszukommen. Islamkritik wurde immer ganz schnell in die rechte Ecke gerückt, wenn man sagt, das sind Ausländerhetze und alles Mögliche. Wenn Mina Ahadi, eine Iranerin, wenn Iraker, Türken, wenn die Islamkritik betreiben, die aus dieser Tradition kommen, kann niemand sagen, das ist Ausländerhetze. Denn es ist genau das Gegenteil von Ausländerhetze. Natürlich können die Rechten ein paar Argumente benutzen, die von den Islamkritikerinnen, meistens sind es Frauen übrigens, von Islamkritikerinnen hervorgebracht werden. Aber wir haben da mittlerweile schon geschaut, dass wir dem auch entgegenwirken. Wir hatten zum Beispiel eine Kampagne gemacht, Asyl für Ex-Muslime. das ist etwas, was ein Rechter nicht will. Der will nicht, dass da irgendwelche Iraner hier in Westeuropa verbleiben, damit sie im Iran nicht hingerichtet werden. Und das hat dann auch wirklich zu einer interessanten politischen Spaltung der sogenannten islamkritischen Szene geführt. Auch in Deutschland wurde der erste Ex-Muslimenrat gegründet. Mittlerweile gibt es die in vielen Ländern der Welt. Auch in Österreich ist ein Zentralrat der Ex-Muslimen Österreich gegründet worden. Und alles, was ich von dem Vertreter hier in Österreich gelesen habe, war sehr, sehr vernünftig. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass es eben neben den rechten, ausländerfeindlichen, xenophoben Ausländerkritikern eben und den Islam-Lobbyverbänden, ja, die wirklich Werte vertreten, die nichts mit Humanismus und Aufklärung zu tun haben und gegen die wir uns verteidigen müssen, dass es da eben eine Gruppe gibt von Menschen, die im Sinne von Humanismus und Aufklärung auch Islamkritik betreiben. Und vor allen Dingen Ex-Muslime sind ganz, ganz wichtig, weil eben das Recht auf negative Religionsfreiheit im Islam nicht anerkannt wird. Darauf steht die Todesstrafe. Und alle, mit denen ich das gemacht habe, die haben auch Todesdrohungen bekommen. Also das Lob von der falschen Seite, das gab es natürlich, aber dadurch, dass eben wir gleichzeitig gezeigt haben, dass es antirassistisch ist, dass wir natürlich profitieren wollen von fremden Kulturen. Also ich möchte nicht allein unter Deutschen leben. Auch nicht unter Österreichern. Tut mir leid. Da reicht es aus, wenn man mal auf Mallorca war. Also um es zu schätzen, dass es Menschen aus anderen Kulturen gibt. Ja. Es ist ganz wichtig, dass wir diese beiden Dinge verbinden. Und ich meine, ich habe das ja nicht nur in dem Buch formuliert, sondern das ist, also in Deutschland ist der Zentralrat der Ex-Muslime mittlerweile eine feste Größe. Ich hoffe, dass das in Österreich auch klappt, aber der ist erst in diesem Jahr gegründet worden. Insofern hat er wahrscheinlich noch keine große Wirkung gehabt. Aber es hat schon gereicht. Und wir haben es auch zum Beispiel geschafft, was mich wirklich besonders, und ich habe es auch im Buch geschildert, was mich besonders aufregt, ist, dass der Menschenrechtsrat, dass da so eine völlig verrückte verrückten Beschluss gibt, dass man Menschenrechtsverbrechen kaum noch kritisieren kann, wenn sie im Namen der Religion geschehen. Ja, das wird als Diskriminierung oder als Verunglimpfung der Religion gewertet. Und seitdem wir da Front machen, zusammen mit der IHOI, also wir jetzt vor allem in Giordano-Bruno-Stiftung, zusammen mit den Ex-Muslimen, hat sich da doch was verändert, eben auch auf UN-Ebene. Und der Iran wollte noch vor kurzem in den Menschenrechtsrat als Mitglied. Und das haben sie dann nach den internationalen Protesten zurückgezogen. Also es ist schon möglich, ein bisschen was zu verändern. Zur Falsifikation meiner Thesen. Also Falsifikation heißt ja, dass man eben, wie ich ja auch hier in dem Buch zeige, ich gehe ja vom kritischen Rationalismus aus. Und einer der Hauptentwickler des kritischen Rationalismus hier in Deutschland, Popper ist ja tot, Hans Albert ist ja auch Mitglied unserer Stiftung und ich kenne ihn sehr gut. Natürlich schaue ich danach, wie kann man diese Thesen falsifizieren. Und es gibt hier auch in den Fußnoten, weil das für die allgemeinen Leser nicht so interessant ist, Überlegungen, wie man das tun kann. Und ich arbeite im Moment zusammen mit einem Psychologen der Humboldt-Universität Berlin. Also wir werden das versuchen zu überprüfen. Also meine These ist ja zum Beispiel, dass wenn man zwei Gruppen macht, in der einen Gruppe sagt man, zwei Diätgruppen, ja. In der einen Gruppe sagt man, du schaffst das, du nimmst ab, du musst nur das wollen. Und du musst nur an deinen Willen glauben und wenn du da versagst, dann liegt es nur an dir und an nichts anderem. Und man hat die zweite Gruppe, in der man sagt, wäre toll, wenn ihr abnehmen würdet. Ja, und gibt es auch bestimmte Methoden. Aber wenn ihr versagt, naja, ist auch nicht so schlimm. Macht euch da keine Vorwürfe. Versucht einfach, das Beste zu machen, was ihr könnt. Meine These ist, dass die Leute in der Willensfreiheitsgruppe dicker werden, in der Willensunfreiheitsgruppe dünner werden. Und dafür gibt es auch schon die ersten Belege, die das zeigen, weil diejenigen, die eben der Willensfreiheitsgruppe so unter Druck gesetzt werden, es liegt nur an mir, ich kann abnehmen, es liegt nur an mir, wenn die, was jeder Mensch tut, sündigen. dann setzt das eine Kettenreaktion, eine Lawinenreaktion aus. Sie werden gewissermaßen, um ihre Schuldgefühle abzuarbeiten, die nächste Sahnetorte verspeisen. Das ist übrigens auch bei Alkoholikern so. Wir sind dran, das zu überprüfen. Führt es auch zum Beispiel dazu, dass Menschen, die Vergebungsforschung gibt es ja, aber auch das lässt sich alles überprüfen. Nur muss man, das ist ein ziemlich aufwendiges Design, weil es gibt zwei, drei Untersuchungen, die kommen zu Ergebnissen, die nicht meinen Thesen hier entsprechen, die aber vorher gemacht worden sind. Aber da, wenn man die genau sich anguckt, wird man feststellen, dass die Leute eben einen Fatalismus an die Stelle von meiner Position gesetzt haben. Meine Position geht ja davon aus, wir können uns verändern. Ja, wir können uns verändern. Das ist also keine fatalistische Position, die sagt, du bist nur ein Rädchen und du wirst immer fett bleiben, weil du bist einfach, hast die genetische Disposition, fett zu sein. Wenn man das den Leuten sagt, werden sie tatsächlich fetter. Ja? Genauso ist es so, dass sie, wenn man ihnen sagt, es gibt nur Eigennutz und erläutert nicht, was Eigennutz meint und dass der clevere Egoist sich für andere einsetzt, kommt es auch zu anderen Konsequenzen. Dann werden Menschen nämlich tatsächlich nicht sozial. Aber das muss man sehr differenziert operationalisieren, um da ein gutes, korrektes Forschungsdesign zu machen. Aber wir arbeiten dran. Also ich bin da wirklich kritischer Rationalist. Ich will natürlich lernen, dass man, das steht ja auch am Schluss des Buchs nochmal ganz eindeutig, ja, das sind ja nur Hypothesen. Was hier drin steht, muss nicht die Wahrheit sein. Und ich nehme das Recht raus, morgen das Gegenteil zu behaupten und in die katholische Kirche einzutreten. Und damit bin ich, wenn es dafür Argumente gibt, die ich bisher nicht aufgrund meiner Borniertheit möglicherweise nicht gesehen habe. Zum Titel. Ja, das ist immer so eine Sache mit Titeln von Büchern. Das ist ja in einem großen Verlag erschienen. Also Pendo ist ja nur ein Teilverlag von Piper. Und Piper ist einer der ganz großen Verlage. Und es gab schrecklich viele Sitzungen, die ich glücklicherweise nicht mitmachen musste, in denen die absurdesten Titel für dieses Buch vorgeschlagen wurden. Also mein Titel war eigentlich die Erlösung von dem Bösen, warum wir unschuldig sind. Aber dann gab es irgendein kluges PR-Team, das gesagt hat, ja, das Böse zieht nicht auf Titeln. Wir hatten schon zwei Titel, wo das Böse drin vorkam, die verkaufen sich nicht, die Bücher. Also wurde das Böse gestrichen und es gab wirklich die absurdesten Vorschläge. Glücklicherweise gab es dann einen Wechsel an der Spitze des Piper Verlags und der war offensichtlich ein Nietzsche-Freund und der sagte, wir nennen das Buch Jenseits von Gut und Böse. Dann war ich natürlich in der Bredouille gewesen, weil ich ja eigentlich nicht einen Titel, das Buch gibt es ja schon, den Titel von Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse. Das Beste an dem Buch ist der Titel, das ist nicht das beste Buch von Nietzsche. Er hat viel bessere Bücher geschrieben, aber der Titel ist großartig. Und glücklicherweise hat das Buch auch von Nietzsche einen schönen Untertitel, das heißt nämlich Ouvertüre zu einer Philosophie der Zukunft, also ähnlich. Und da habe ich gedacht, na gut, das kann man vielleicht machen. Nicht, weil ich klüger bin als Nietzsche, sondern wir haben halt heute andere Voraussetzungen. Wir können Dinge anders denken. Vieles, was in den letzten Jahrzehnten passiert ist, konnte sich Nietzsche gar nicht vorstellen. Und ich glaube, dass man die Position jenseits vom Guten Böse heute viel besser präsentieren kann, als es Nietzsche und den damaligen Verhältnissen tun konnte. Und deswegen hat das dann gepasst. Der Vorschlag, also ich hätte dann auch trotzdem lieber gehabt, Jenseits von Gut und Böse, warum wir unschuldig sind, aber damit konnte ich mich auch nicht durchsetzen, weil die waren so überzeugt davon, dass das so toll ist, wenn man einen gewissen Widerspruch hat zwischen Titel und Untertitel, warum wir ohne Moral die besseren Menschen sind. Weil natürlich das Bessere und das Gute, das klingt ja danach, als würde ich da, als wäre das so ein scheinbarer Widerspruch und der Titel ist auch nicht so schlecht. Ich habe mich dann letztlich nicht gewehrt und habe gesagt, okay, dann machen wir das halt so. Passt letztlich ja auch zum Buch, denn mein Buch ist amoralisch. Meine ganze Haltung ist amoralisch. Ich bin der Meinung, wir sollten nicht moralisieren. Wir sollten nicht Menschen als gut und böse klassifizieren, sondern wir sollten gucken, sind die Verhaltensweisen von Menschen geeignet, die Interessen von anderen zu berücksichtigen oder nicht. Und wenn sie eben nicht die Interessen von anderen berücksichtigen, dann müssen wir Lösungen finden, wie die Interessen von anderen berücksichtigt werden. Das hat aber nichts damit zu tun, dass jemand gut oder böse ist. Diese Begriffe, da hat Nietzsche recht gehabt, der hat schon geschrieben damals, es gibt einen alten Wahn, den Wahn von Gut und Böse. Und insofern fand ich, obwohl ich ja andere Positionen beziehe als Nietzsche, ich bin Humanist, Nietzsche war kein Humanist, aber in dem Punkt sind wir uns ganz, ganz ähnlich und Dann habe ich gesagt, okay, wenn wir das so machen, dann schreibe ich aber rein vorne in Memoriam Friedrich Nietzsche, damit die Leute wissen, dass ich zumindest weiß, dass dieser Titel geklaut ist. So, jetzt wieder Fragen. Wenn noch welche da sind.
Bitte.
Ja. Das ist ganz einfach. Ich bin nämlich ein gewöhnlicher Schmidt und meine erste Frau hieß Salomon und dann habe ich mich Schmidt Salomon genannt. Jetzt meinen die meisten, viele Leute, ich sei jüdisch wegen des Namens Salomon. Ich bin ja auch als Antisemit beschimpft worden, weil ich die jüdische Religion kritisiert habe, aber glücklicherweise bin ich ein halbes Jahr vorher im iranischen Fernsehen geoutet worden als jüdischer Mossad-Agent. Sodass ich wahrscheinlich der einzige antisemitische jüdische Mossad-Agent bin. Nee, aber was lustig bei den Namen ist, die Salomons, die mussten natürlich in Deutschland einen sehr langen Ahnennachweis bringen, dass sie eben da keine Achtel, Sechzehntel oder 32. Juden sind. Die haben irgendwie bis ins 18. Jahrhundert keine jüdischen Vorfahren. Aber die Schmidt, die haben tatsächlich jüdische Vorfahren, zwei Generationen davor. Ich bin also kein Jude, aber das Jüdische an mir ist nicht der Salomon, sondern ist der Schmidt. Das ist absurd, aber so ist es. Die Welt ist halt verrückt. Ja. Also ich habe mir den Namen nicht zugelegt für das Buch. Der ist ein gutes Stück älter. Und ich habe mit dem Namen sehr viele unvernünftige Dinge getan. Also. Natürlich ist die Art und Weise, wie wir auf Mitmenschen reagieren, evolutionär gewachsen. Es gibt nichts in unserem Verhalten, was nicht eine evolutionäre Wurzel hat. Was nicht heißt, dass da mit der Vorgeschichte alles abgeschlossen ist, aber die Grundlagen sind gelegt. Wir wissen, dass auch eben nicht nur Schimpansen, sondern auch niedere Affen Spiegelneuronen haben und quasi mitleidig reagieren können. Und die soziale Intelligenz war sicherlich etwas, was und auch der Selektionsdruck, der damit verbunden ist, für diese soziale Intelligenz ein wesentlicher Faktor dafür, dass sich unsere Gehirne so entwickelt haben. Also man hatte ja lange gedacht, warum hat sich bei Homo erectus das Gehirn so extrem entwickelt? Also die Werkzeuge, die sie benutzt haben, die blieben eigentlich immer auf dem gleichen Niveau. Wozu brauchten die dieses riesige Hirn, das ja unheimlich viel Ressourcen frisst? Und die Erklärung ist soziale Intelligenz. Wir müssen wissen, wie wir uns in diesen komplexen Gruppenstrukturen behaupten, wem wir übers Ohr hauen können, mit wem wir kooperieren müssen. Also es verlangt sehr, sehr viel. Und das können Schimpansen auch schon. Die haben also eine Theory of Mind. Die können sich vorstellen, was der andere denkt und empfindet, wenn sie X tun. Die können quasi im Kopf schon durchspielen, was passiert, wenn ich diese Handlung vollziehe, wie reagiert man gegenüber, wie reagiert die Gruppe darauf. Bei niederen Tieren, also in Anführungszeichen nieder, also bei Tieren, die nicht so ein komplexes zentrales Nervensystem haben wie die Primaten, da sind natürlich auch soziale Instinkte vorhanden. Natürlich Ameisen sind extrem sozial, Bienen sind extrem sozial, sie sind natürlich nicht in der Lage, alternative Verhaltensweisen zu zeigen. Da sind Primaten aufgrund der kognitiven Fähigkeiten natürlich anders gestrickt. Aber die Basis für soziale Instinkte liegen nicht nur bei Primaten, sondern da können wir zurückgehen wirklich auf Insekten, auf Fische. Und der Fisch ist in uns, nicht nur der Affe ist in uns. Und das heißt, darauf baut sich vieles auf. Damit können wir natürlich nicht alles erklären. Damit kann man nicht erklären, warum Person A ein Fundamentalist wird und Kinder watscht, ja, und der andere davon Abstand hält. Aber die Basis ist biologisch vorgegeben. Kulturell kann sich darauf wieder was Neues aufbauen und dann lebensgeschichtlich mit den vielen Zufällen, die einem so widerfahren im Leben, baut sich dann so ein persönliches Ethos auf. Ich habe diese Unterscheidung von Moral und Ethik eingeführt in die ist ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist eigentlich Begriffspolitik. Viele benutzen die Begriffe Moral und Ethik gleichbedeutend oder sie sagen, Ethik ist gewissermaßen die Reflexion über moralische Normen. Ich halte moralische und ethische Argumentationen für zwei sehr verschiedene Formen der Begründung von Verhaltensnormen. Ein Beispiel. Wenn mein Sohn den Pudding aufisst, der für die ganze Familie bestimmt war, kann ich moralisch auf ihn reagieren und sagen, du bist ein böser Junge, geh in dein Zimmer, ich will dich heute nicht mehr sehen. In dem Moment habe ich moralisch argumentiert, ich habe mit Gut und Böse gearbeitet und ich habe ihn als Täter in den Mittelpunkt gerückt. Ich kann aber auch ethisch argumentieren. Ich kann sagen, du, was du da getan hast, ist nicht in Ordnung, weil die anderen wollten ja auch Pudding essen, das ist unfair. Also, wir gehen jetzt zu deinem Sparschwein, kaufen neuen Pudding und dann ist das wieder geklärt. Ich habe ihn nicht moralisiert, ich habe nicht gesagt, du bist böse, du hast dich aus freien Stücken dazu entschlossen, den Pudding zu essen, sondern ich habe darauf hingewiesen, du hast was getan, was die gleichberechtigten Interessen anderer verletzt. Lass uns eine Lösung für diesen Interessenskonflikt finden. Und das sind zwei völlig verschiedene Formen des Umgangs mit solchen Konflikten. Der moralisierende Umgang führt häufig zu einer Eskalation des Konflikts. Ja, Herr Bin Laden oder Herr Bin Laden kommt an und sagt, wir sind die Guten, ihr seid die Bösen, wir werden euch mit Gottes Hilfe vernichten. Und Herr Bush antwortet, wir sind die Guten, ihr seid die Bösen und wir werden euch mit Gottes Hilfe vernichten. Das ist nicht eine Möglichkeit, Interessenskonflikte rational zu klären. Rational wäre, okay, wo sind die Probleme, die wir haben? Und das sind oft eben nicht die Probleme auf so einer religiösen Ebene, sondern das sind ökologische Verteilungskriege, ökonomische Probleme, die dem zugrunde liegen. Aber auf diese Ebene kommen wir gar nicht, weil wir gar nicht kritisch reflektieren, worum es hier eigentlich geht. Es gibt noch andere Unterschiede und wir haben die eigentlich im Gespür. Also viele benutzen das, wie gesagt, als Synonym, aber richtig als Synonym benutzen wir Moral und Ethik nicht. Es gibt Moralapostel, aber keine Ethikapostel. Wenn Sie sich vorstellen, so in Deutschland, ich weiß nicht, ob es in Österreich auch gibt, wir haben einen Ethikrat und damit können die Leute leben, aber wenn es eine Ethikkommission, wenn es eine Moralkommission gäbe, da hätten wir schon alle ein bisschen Beklemmung. Das liegt daran, dass eben Moral so gekoppelt ist an diese religiösen Vorstellungen von absoluten Werten, von Gut und Böse. Und weil Moral, Sexualmoral und Sexualethik ist was völlig Unterschiedliches. In der Ethik geht es darum, dass man Interessenskonflikte rational löst. Das heißt, ich brauche mindestens mal zwei Gruppen oder zwei Personen, die unterschiedliche Interessen haben. In der Moral ist es ganz anders. Man kann sich eben moralisch an sich selbst versündigen. Ja, das ist etwas, was ein Ethiker gar nicht denken kann. Also ob ein Mensch Analverkehr pflegt, ob er masturbiert, Oralverkehr hat, ob er homosexuelle oder heterosexuelle Partnerschaften pflegt, ist aus einer ethischen Perspektive, wo es darum geht, ist es fair, unfair, ist es gerechtfertigt, ungerechtfertigt, völlig irrelevant. Aber gerade aus einer moralischen Perspektive mit den absoluten Werten werden gerade diese Handlungen als besonders verwerflich eingestuft und beispielsweise im Iran mit der Todesstrafe bestraft. Ja, also die homosexuelle Handlung zum Beispiel. Es gibt für einen Ethiker überhaupt keinen Grund, eine freie Vereinbarung von Menschen, die homosexuelle Handlungen durchführen, irgendwie zu problematisieren. Aber unter moralischer Perspektive, ausgehend von irgendwelchen Gut- und Böse-Standards, von Sünde und Natürlichkeit und Sittlichkeit, von all diesen fürchterlich klebrigen Begriffen, scheinen diese Dinge besonders verächtlich. Deswegen habe ich diesen Unterschied hier eingeführt, aber ich weiß, dass die meisten Philosophen dann nur die Nase rümpfen und sagen, naja, das eine ist lateinisch, das andere ist griechisch, aber eigentlich ist es das Gleiche. Ja, da hinten ist eine Frage. Ja, Sie haben völlig recht. Allerdings sind die, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, es gehört nicht zu den 10 Geboten. Die 10 Gebote sehen etwas martialischer aus. Ja. Also du sollst keinen Gott neben mir haben, denn ich bin ein eifersüchtiger Gott. Ja, und die Schuld der Söhne verfolge ich an den Söhnen. Der Väter verfolge ich an den Söhnen in der 4. und 5. Generation. Und das 10. Gebot heißt, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Haus, Sklave, Tier. Ja, das ist also für Männer gedacht. Aber dieses männliche Juden übrigens auch nur, weil danach werden ja die ganzen anderen Völker umgebracht. Aber du sollst nicht den Nächsten lieben wie dich selbst, ist natürlich ein psychologisch absolut kluges Gebot, das auch im Alten Testament schon auftaucht, im Neuen Testament aufgegriffen wird und besonders stark gemacht wird dort. Und das ist wahr. Ich habe leider die Karikatur nicht da. Ich habe eine wunderbare Karikatur von Christenmenschen, die mit heruntergezogenen Mundwinkeln da stehen mit dem Plakat, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Weil das wunderbar zeigt, dass es natürlich nicht funktioniert. Ja, wer sich selbst hasst, kann die anderen kaum lieben. Ja, und wer sich selbst schuldig fühlt, wird die Schuld bei den anderen immer suchen. Also das sind Mechanismen bei aller Kritik an Freud, die er sehr richtig aufgezeigt hat. Auch das Sündenbock-Syndrom sozusagen, dass man, Sie haben das eben ja auch, glaube ich, mal angesprochen gehabt, dass man gewissermaßen im anderen das abarbeitet, was man an sich selbst nicht leiden kann. Ja, das hängt natürlich auch mit dem Gut und Böse letztlich zusammen. Das sind ja oft Projektionen von Teilen von mir, die ich an mir nicht leiden kann, die ich dann gewissermaßen an dem anderen abreagiere. Das ist auch im Erziehungsprozess etwas, was sehr häufig eben erfolgt. Also gerade Eltern, die eine Neigung dazu haben, besonders viel Fernsehen zu schauen oder besonders viel Schokolade zu essen, verbieten ihren Kindern genau das, weil sie das, oder die in der Schule besonders faul waren, sind besonders eifrig darum bemüht, ihre Kinder dazu zu zwingen, nicht so faul zu sein wie man selbst. Da hat jeder auch Anteile an sich, die man quasi in dem anderen abarbeitet. Und deswegen ist das ein sehr kluger Satz. Also es ist ohnehin, ich habe das ja versucht, auch in dem Buch zu zeigen, und ich versuche es auch immer bei Diskussionen zu zeigen, es gibt in den einzelnen Religionen sehr viel kluge und vernünftige Ansätze. Ja, das ist ja nicht, wären die Religionen nur falsch, menschenverachtend, unsinnig, dann hätten sie sich nicht so lange erhalten können. Das ist immer so. Ich muss auf die Uhr gucken. Demagogen haben ganze Erfolge mit halben Wahrheiten. Ja, und diese halbe Wahrheiten, da muss man einfach zustimmen und sagen, selbst wenn es eben so eine fundamentalistische rechte Partei ist, die sagt, na, wir sind also jetzt dagegen, dass das Scharia-Recht eingeführt wird in Österreich. Ich muss sagen, super, da bin ich genau Ihrer Meinung. Weil eben mit diesen halben Wahrheiten können die ganz Erfolge haben. Da muss man eben sagen, okay, stimmt. Aber auch viele Muslime sind da, wollen nicht die Scharia in Österreich einführen. Und sehr viele Frauen, die aus dieser Tradition kommen, die kämpfen für die Gleichberechtigung von Mann und Frau und wehren sich gegen Kopftuchzwang und so weiter. Ja, also genau das muss man eben auch in Bezug auf die Religionen machen. Die Religionen haben sehr viel Wichtiges und Richtiges. Sie sind kulturelle Schatzkammern der Menschheit. Da gibt es ganz viel Kluges drin, neben allem Unsinn. Und wir müssen eben lernen, das eine von dem anderen zu trennen. Ja, und das sehe ich als eine große Aufgabe an im 21. Jahrhundert, dass man das lernt. Das wird nicht einfach sein. Das wird schwer sein, ja, weil eben viele religiöse Menschen das einfach nicht ertragen können, dass man ihre unantastbaren heiligen Wahrheiten antastet. Dass man sagt, okay, das da ist vernünftig, das da ist aber völliger Unsinn. Das konnte man vielleicht vor 2000 Jahren denken, aber heute kein vernünftiger Mensch mehr. Das ertragen die nicht. Und das wird eine harte Auseinandersetzung sein. Also da bin ich, wieder gesagt, nicht so rosarot optimistisch. Das wird sehr, sehr schwierig sein. Naja, vielleicht zum Schluss österreichische Redewendung, die ich auch hier zitiere. Und insofern bin ich Ehrenösterreicher, die mir wirklich gut gefällt und die wirklich auf unsere Weltsituation wunderbar passt. Meine Lieblingsredewendung sozusagen. Und die habe ich das erste Mal im Vorarlberg gehört. Sie lautet: Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Und das ist großartig. Ich glaube, wenn insofern einem österreichischen Wesen soll die Welt genesen. Also wenn diese humorvolle Weise, ja, diese Art und Weise, gewissermaßen mit den Widrigkeiten des Lebens umzugehen, wenn die stärker ins Bewusstsein der Menschen eindringen würde, dann hätten wir viel gewonnen. So, das soll es gewesen sein. Applaus